Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Und wie schon beim letzten Mal sind der bezaubernde Daniel und ich nicht alleine hier in der Aufnahme, sondern wir haben Gäste, wunderbare Gäste aus dem ebenfalls wunderbaren Podcast Grabesstille, den ihr hoffentlich schon kennt. Wenn nicht, habt ihr wirklich was verpasst, aber wollt ihr euch selber kurz vorstellen, Mädels?
Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich kann ja mal anfangen und Bren kann dann übernehmen. Mhm. Also ich bin Jess, ich bin eine Hälfte vom Grabesstille-Podcast. Wir machen irgendwie alles, was gruselig ist. Creepypasta, Urban Legends, Creature Features, aber auch True Crime, wie ihr es macht, Fabian und Daniel.
Genau, ich bin Bren, Jess andere Hälfte und ich wurde hier eigentlich nur reingezogen und irgendwie, komme ich dann nicht mehr raus. Also
ich habe dich heute mal aus dem Keller gelassen, sei froh.
Genau, ausnahmsweise darf ich für die Ausnahme aus dem Keller raus, aber das ist auch nur heute.
Ja, wir haben schon festgestellt, dass Bren so ein bisschen der grabesstille Daniel ist, der so einfach mitgezogen wurde.
Ja, wir haben das auch gerade nochmal, bevor du reingekommen bist, Fabian hat mal drüber gesprochen. Und zwar haben wir also für euch da draußen gerade das Zoom-Meeting gestartet und ich habe hier wie immer gesnackt. Ihr wisst, ich habe seit 2-3 Folgen ein Snackverbot durch Fabian bekommen, also besonders Chips darf ich hier nicht mehr essen.
Fair.
Bodenlose Frechheit.
Das ging auch so. Es ging gar nicht, wirklich null.
Daniel sehe ich auch
so. Ich verstehe dich.
Ja, weißt du, und dann habe ich jedenfalls gerade so Cashews geschmatzt. Und hab ich gedacht, ich weiß gar nicht, Bren oder Jess, eine von euch beiden war gerade schon online, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht so laut kaue. Und dann haben wir jedenfalls festgestellt, dass ihr sowas auch schon mal habt, ne? Dass dann so ein bisschen gesnackt wird neben der Aufnahme.
Ja, mein Problem ist ja nicht, wenn jemand neben der Aufnahme snackt, würde die Person einfach runterschlucken, bevor sie dann weiterredet, wäre das kein Problem für mich. Das kann ich mir nicht rausschneiden.
Aber ich bin dann so excited, über das Thema zu reden und dann kann ich halt nicht erstmal warten.
Ja, dann kannst du
so auch ist es
essen.
Nämlich. Aber jetzt kommen wir zum ganz wesentlichen Aspekt des Essens, ne? Man könnte auch Kaugummi kauen. Das fördert die Konzentration. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend das ist, die ganze Zeit zuzuhören?
Ja, okay, du hörst vielleicht nur zu, ne? Bren macht aber auch ihre eigenen Folgen. Boom.
Ja, aber da esse ich doch nicht.
Ja, warum isst du denn nur in meinen Folgen? Das finde ich sehr respektlos.
Ja, weil ich da zuhören muss und dann brauche ich nebenbei was zu tun.
Wisst ihr, was total cool wäre? Entschuldigung, Fabian. Wisst ihr, was total cool wäre? Wenn wir jetzt in so einem, gesitteten englischen Terrain sitzen würden, alle schick angezogen mit Kaffee und Kuchen und so einen richtigen Teeservice, wisst ihr so? Und gerade darüber debattieren. Wir wären in einem Debattierclub
und
würden darüber debattieren, ob wir jetzt nun snacken dürfen oder nicht.
Natürlich.
Oh, voll.
Of course.
Das Problem ist, dass Daniel ja nicht nur irgendwie das, keine Ahnung, nicht geschluckt hat, bevor er geredet hat, sondern er hat einfach so laut geknuspert, dass die Aufnahme wirklich krass gestört wird.
Das klingt jetzt ein bisschen vulgär, ne? Als ob ich Conan der Barbar wäre. Das ist ja so auch nicht.
An dem Tag warst du es, deswegen hast du auch das Verbot bekommen. Kurze Triggerwarnung auch für die, die euch nicht kennen. Es gab ja vereinzelt mal Kritik daran, dass Daniel und ich zu häufig Anglizismen verwenden in unserem Podcast.
Oh.
Das war, weil ich in einer Folge irgendwie dreimal random gesagt habe. Also wer findet, dass wir zu oft Anglizismen benutzen, dem fallen bei euch vor Schreck die Nippel runter beim Podcast hören auf jeden Fall, denn ihr seid wirklich die Anglizismus-Queens.
Ja,
auf jeden Fall.
Sorry,
also
wir haben
uns gebessert. Wir haben uns gebessert seit Folge 1.
Schon.
Aber honestly, it's just who we are.
Ja.
Ich habe mich so alt gefühlt bei eurer ersten Folge, aber ich bin dann gut reingekommen, wirklich.
Man gewöhnt sich dran.
Voll, auch durch so deinen privaten Kontakt mit dir. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer muss ich ganz kurz noch aufklären, wir hatten eben schon eine Folge bei den Damen aufgenommen, also wir haben bei Grabesstille eröffnet. Die heutige Geschichte hat eine Creepypasta-Urban-Legend-Komponente und eine True-Crime-Komponente. Die gibt's hier und den Anfang haben wir bei denen gemacht. Das heißt, wir sind jetzt schon etwas länger im Gespräch und ja, aufeinander eingegroovt hoffentlich.
Würde ich jetzt mal sagen, behaupten.
Ja, wenn du schon so diesen Anglizismus raushaust, dann auf jeden Fall.
Mit deinem Random haben wir uns richtig zu Hause gefühlt.
Und auch mit der Triggerwarnung. Gibt es eigentlich für Triggerwarnung ein deutsches Wort?
Inhaltswarnung.
Was ist denn das, Inhaltswarnung? Das klingt ja ganz schön läppsch.
Die Triggerwarnung.
Die Triggerwarnung, wie die Rapperin.
Genau, die Trigger.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich könnte es jetzt echt nicht sagen. Tut mir leid.
Ja, wie gesagt, ich würde halt sowas wie Inhaltswarnung sagen oder Inhaltshinweis, keine Ahnung. Aber
vielleicht.
Ja, das ist eine sehr,
denke,
sehr gute Frage.
Das kommt am nächsten hin, ja.
Du bist doch hier die Fachfrau, Bren. Also wenn, dann müsstest du das doch wissen.
Don't put me on the spot like that. weißt du, ich habe gerade die ganze Zeit wirklich überlegt, wie man das denn sagen könnte, weil Trigger ist ja eigentlich so Auslöser, aber das kannst du halt nicht wirklich als so
Auslöserhinweis verwenden. Aber Auslöserhinweis klingt so schön deutsch einfach, das ist perfekt.
Ja.
Schon, ja. Aber ihr macht doch gar keine Triggerwarnungen, oder?
Nee, aber Auslösewarnung. Auslöserwarnung.
Naja. Auslöserwarnung.
Egal.
Auslöserwarnung.
Wie gesagt, eine Warnung für Inhalte mit traumatischen Hintergründen? Vielleicht? Keine Ahnung.
Das ist schon wieder so deutsch von dir jetzt.
Ja, schon. Ich muss das ja eindeutschen.
Aber wie ihr schon gesagt habt, es ist hinfällig, denn wir machen sowas nicht. Wir haben uns da bewusst gegen entschieden und deswegen können wir es auch heute weglassen. Es ist auch ein Fall, der jetzt nicht unbedingt einer Triggerwarnung bedarf. Um ganz kurz zurückzugehen zu dem, was wir bei euch beiden im Podcast gemacht haben. Wir sprechen über die Cropsey-Legende. Das ist so eine Urban Legend, eine Lagerfeuer-Gruselgeschichte aus Long Island beziehungsweise dem New Yorker Raum, Staten Island. Ja, für die Leute, die da jetzt so ein bisschen geografisch auf dem Schlauch stehen, Staten Island ist so ein Vorort von New York, also Großraum New York, da spielt diese Legende und es geht in erster Linie um quasi einen unheimlichen Menschen, der je nach Legende verschiedene Hintergründe hat und entweder mit Hakenhand oder Axt auf die Jagd geht und Kinder oder Jugendliche tötet. Und ja, wir wollen heute mal ein bisschen gucken, was da so an wahrem Kern hintersteckt, nachdem Jess in der Grabesstille Folge uns diese Urban Legend eben vorgestellt hat.
Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt.
Ja, wie gesagt, es war gar nicht so leicht, weil eben gesicherte Faktenlage relativ dünn ist. Es vermischt sich da sehr viel an gesicherten Fakten mit Fiktion. Und der Mann, von dem wir heute sprechen, der letzten Endes auch ja als Cropsey, als Real-Life-Cropsey gilt und auch verurteilt ist für zumindest eine Tat, da kann man auch nicht so hundertprozentig sagen, ob er die anderen Taten begangen hat, die er angeblich begangen hat, weil es zwar starke Hinweise darauf gibt, aber keine Beweise eben. Unterm Strich gibt es auch viele, die sagen, es ist einfach nur ein schräger Typ, der generell durch komisches Verhalten aufgefallen ist und deswegen einfach ins Raster der Behörden gerückt ist und eigentlich vielleicht gar nichts gemacht hat.
Ja, da stellt sich schon wieder irgendwie die Frage, wie problematisch das ist, diesen Vergleich zu der Creepypasta oder der Urban Legend zu ziehen. Weil da habe ich jetzt oft das Gefühl, wenn man so Fälle anschaut, die irgendwie eine Verbindung zu irgendeiner Urban Legend haben können, dass sich da sehr viel Realität und Fiktion vermischt und dann viele Informationen hinzugedichtet werden, um das irgendwie auch passend zu machen. Hattest du da auch bei der Recherche das Gefühl?
Hatte ich hundertprozentig. Und wie gesagt, mich hat auch oft das Gefühl beschlichen, dass ich mir gedacht habe, ja, es gibt, wie gesagt, viele Indizien, die darauf hindeuten, dass der Mensch, von dem wir heute sprechen, irgendwie für diese Taten verantwortlich ist, oder dass das wirklich ein creepiger Mensch ist. Aber ja, man kann es halt einfach nicht so hundertprozentig sagen. Und letzten Endes weiß ich nicht, ob das Bild, was da immer gezeichnet wird, tatsächlich zutreffend ist. Aber wir können ja erstmal bei dem gesicherten Wissen anfangen. Also die Cropsey-Legende hat auch viel damit zu tun, dass Cropsey eben, also diese Boogeyman-Gestalt, eben ein ehemaliger Insasse, Sasse einer Nervenheilanstalt ist und in irgendwelchen unterirdischen Tunnels und Höhlensystemen eben auf die Jagd nach Kindern geht oder Kinder halt in diese unterirdischen Tunnel und Höhlen zieht. Und da ist schon der erste wahre Kern dieser Geschichte. Und zwar gibt es auf Staten Island eine relativ große zusammenhängende Grünfläche, also eine parkähnliche Grün- und Waldanlage, die sich durch Staten Island zieht, die etwa 1200 Hektar umfasst. Also relativ ordentlicher Grünstreifen eben im Zentrum von Staten Island. Und quasi inmitten dieses Grüns, dieser Park- und Waldanlage, findet sich die Willowbrook State School. Und State School ist zwar ein bisschen ein wohlwollender Begriff, also Schule, aber es war tatsächlich eher sowas wie ein Heim für Ausreißer, für schwer erziehbare Kinder, auch für Kinder und Jugendliche mit psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen, so ein bisschen wie das Waisenhaus auf Jersey, das wir in einer unserer Folgen bereits kennengelernt haben. Also wahrscheinlich kein Ort, den man gerne besucht hat oder in dem man gerne gelebt hat.
Kann ich da gleich eine Frage zu stellen?
Stell bitte eine Frage, natürlich.
ist bekannt, ob das irgendwie, also jetzt eigentlich nur aus reinem persönlichem Interesse, ob das staatlich geführt wurde oder so eine Privateinrichtung ist? Weil wir haben auch schon öfter mal über diese Troubled Teen Industry geredet und viele davon sind ja sehr privat geführt, aber vom Staat befürwortet. Und Ich finde, das macht immer einen sehr großen Unterschied, ob die vom Staat geführt oder privat sind. Weißt du das zufällig?
Das hat tatsächlich immer wieder die Trägerschaft gewechselt, aber es war wohl größtenteils, wie du schon gesagt hast, privat geführt, aber staatlich eben anerkannt. Ja. Der weitere Overlap, um jetzt mal anglizistisch weiterzumachen, zur Cropsey-Legende ist eben darin begründet, dass auch unter diesem Willowbrook State School Komplex eben tatsächlich viele unterirdische Tunnel existieren, die wie so ein Spinnennetz da auch diese Parkanlagen durchziehen. Das sind Fluchttunnel, Wartungstunnel, verschiedene Dinge. Also da, glaube ich, hat so diese Cropsey-Legende so ihren Ursprung von dem Insassen, der durch irgendwelche dunklen Tunnel schleicht und sich Kinder und Jugendliche holt.
Macht Sinn, ja.
Ja, Tunnel sind eh immer creepy.
Ja, voll. Und diese Schule war, glaube ich, wie gesagt, auch ein super creepy Ort. Die war mal ursprünglich ausgelegt für 4000 Schüler, in Anführungsstrichen. Hatte dann aber bis zu 6000, also vollkommen überfüllt, und das werden auch keine lebenswerten Umstände gewesen sein dort. Ja, es gab immer wieder Skandale hinsichtlich gewalttätiger Ausschreitungen durch das Personal dort und Missbrauchsskandale. Und es gab tatsächlich noch ganz andere Skandale, und zwar hat die US-Regierung dort oder beziehungsweise die Führung der Schule Hand in Hand mit Teilen der US-Regierung dort gezielte Hepatitis-Studien durchgeführt. Also Schüler wurden gezielt mit Hepatitis infiziert, um zu gucken, wie sich das so ausbreitet in diesen Gegebenheiten dort.
Oh mein Gott.
Was? Das ist ja einfach Folter.
Absolut.
Da sind, glaube ich, Dinge passiert, die einfach nicht cool sind. Das Ganze ist dann irgendwann mal so ein bisschen ans Tageslicht gekommen, 1972, als Geraldo Rivera, das ist so ein Talkshowmaster und investigativer Journalist, der hat so eine investigative Reportage dort gedreht, so ein bisschen wie Günter Wallraff in Deutschland, und das so ein bisschen ans Licht gebracht, was da so passiert ist seit den 60er Jahren, also zwischen den 60er und 70er Jahren. Aber wie gesagt, ich glaube, insgesamt war das einfach kein guter Ort, um dort zu sein.
Aber nachdem die das dann aufgedeckt haben, war das dann nicht mehr so. Also dann haben die keine Hepatitis-Studien, wenn man das so nennen kann, dadurch geführt.
Ich wollte auch fragen, die haben das doch sicherlich dann eingestellt, oder?
Ja, in Amerika bin ich mir nicht so sicher.
Ja, das wurde eingestellt, aber die Schule hat wohl auch nach wie vor noch einen recht schlechten Ruf genossen. Also es gab auch im Nachhinein noch Missbrauchsskandale und Gerüchte von Übergriffen durch das Personal dort, aber die Zustände haben sich zumindest marginal verbessert. Ja.
Okay.
Diese Schule ist auch so ein bisschen im Zentrum unserer heutigen Geschichte, weil der Mensch, von dem wir heute sprechen, also der Real-Life Cropsey, Andre Rand, dort zwischenzeitlich gearbeitet hat. Und zwar so als Hausmeister quasi. Das hat er getan, weil in dieser Willowbrook State School auch keine Hintergrundchecks veranstaltet wurden, denn sonst wäre aufgefallen, dass Andre Rand damals schon wegen sexueller Belästigung von Kindern und Jugendlichen vorbestraft war, und wahrscheinlich hätte man ihn dann nicht in einer Schule arbeiten lassen. Und dann wäre auch aufgefallen, dass sein Deckname Frank Brugette einfach nicht stimmte. Also der hat sich da einfach mit einem falschen Namen beworben,
oha,
um den möglichen Hintergrundcheck ja entgehen zu können. Hatte aber Glück, dass es einfach generell gar keinen Hintergrundcheck gab, und so fiel halt nicht auf, dass es ein falscher Name war und dass diese Existenz gar nicht existierte. Also, dass er mit einem falschen Namen da unterwegs war.
Also, weißt du, sowas werde ich halt nie verstehen, ganz ehrlich. Weil besonders, wenn du halt in so Berufen mit Kindern arbeitest, in der Kindererziehung und sonstigem, sollten doch Hintergrundchecks besonders angebracht sein. Und ich finde es ja auch krass, weil ist es nicht heutzutage in Amerika auch so, dass du halt online einsehbar so eine Liste von den Sex-Offenders in deiner Gegend hast? Wo du einfach nachschauen kannst. Also ich meine, sicherlich war das ja damals
dazu.
Genau, sicherlich war das ja damals nicht so, aber das finde ich schon einen krassen Unterschied zu heutzutage.
Das war damals nicht so und das ist heutzutage so, eben unter anderem wegen solcher Fälle wie Andre Rand. Also das war einer der Fälle, die dazu geführt haben, dass es diese Sex-Offender-Liste gibt heutzutage, beziehungsweise die auch offen einsehbar ist. Denn er hat, wie gesagt, unter seinem Geburtsnamen Frank Rushan eben Sexualstraftaten begangen. Da ging es um mehrere Belästigungen, speziell von Kindern und Jugendlichen, und hat dann auch immer wieder kleinere Strafen bekommen. Und als er aus dem Gefängnis entlassen worden ist, hat er dann eine Umbenennung in Andre Rand beantragt. Also er hat sich dann quasi, weil sein Geburtsname vorbelastet war durch diese sexuellen Vorstrafen, hat er sich einen neuen Namen geben lassen, um eine neue Identität zu haben, um eben unbefangen anfangen zu können.
Und hat sich aber, ja,
aber als, dass das auch einfach
aber geht, hat sich dann wie? Als Hausmeister mit dem Namen Frank Bruchette.
Genau, also nochmal, um dann nochmal nochmal mehr undercover zu sein. Und eben, weil im Nachhinein das nach diesem Fall so hohe Wellen geschlagen hat und dann auch Eltern und Opfervertreter gesagt haben, wie kann es sein, dass ein vorbestrafter Sexualstraftäter eine Namensänderung beantragt, um dann quasi unter dem Radar fliegen zu können. Und deswegen gibt es mittlerweile halt diese Sex-Offender-Lists.
Aber dazu muss ich sagen, es ist trotzdem immer noch so, dass das sehr oft einfach nicht gecheckt wird. Wir haben jetzt auch schon öfter Fälle gehabt. Mhm. Gerade fällt mir der Fall Richard Huckle ein, wo der so ein ganzes Pädophilen-Netzwerk aufgedeckt haben und dann rausgefunden haben, dass ein paar von denen auch in Berufen mit Kindern arbeiten. Und das ist noch nicht so lange her, sage ich mal, auf jeden Fall in den 2000ern. Und auch diese Troubled Teen Industry, da haben wir sehr viele Interviews gesehen mit Leuten, die dort gearbeitet haben. Und die meinten alle, die machen keine Background-Checks. Hm. Also es ist immer noch ein sehr prominentes Problem, würde ich sagen. Und das ist so, das ist richtig heartbreaking an der ganzen Sache, dass egal wie viele Ressourcen es gibt, es immer noch Leute gibt, die sich aktiv dazu entscheiden, diese Ressourcen nicht zu nutzen und Kinder damit in Gefahr zu bringen. Es ist krass.
Ja.
Hm.
Na, ich denke, es liegt viel an der Bequemlichkeit und auch am Arbeitskräftemangel, weißt du? Weil die sind halt dann froh, dass überhaupt jemand kommt und sich bewirbt, erstens. Und zweitens sind sie meistens einfach zu bequem, nachzuschauen.
Ja. Richard Huckle ist so ein Fall, den wir auch noch irgendwann dran nehmen werden, deswegen will ich da jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, aber Beispiel aus der jüngeren deutschen True-Crime-Geschichte, der Maskenmann Martin Ney, der ja auch als Betreuer auf irgendwelchen Jugendfreizeiten als Lehramtsstudent auch irgendwie lange gearbeitet hat und da auch lange undercover seiner pädophilen Neigung eben nachkommen konnte, indem er nah an Kindern eben gearbeitet hat, ne?
Ja, genau.
Hm. Ja.
Es ist schwierig in diesem Feld, weil natürlich Menschen mit diesen Neigungen immer in solche Berufsfelder drängen, wo sie dann auch Zugang zu Kindern haben. Und vielleicht ist es dann auch mühsam, da irgendwelche Background-Checks vorzunehmen. Und man ist teilweise vielleicht auch froh, wenn sich jemand bewirbt. Aber ja, gerade da muss man genau hingucken, weil Kinder einfach super schützenswert sind.
Absolut, absolut. Ich würde halt gerne sagen, dass es mich überrascht, dass so etwas immer wieder passieren kann. Das Ding ist, wenn man über das Thema redet, es ist ein bisschen schwer. Da man muss halt irgendwie trotzdem objektiv bleiben, weil Pädophilie zum Beispiel muss ja abgegrenzt werden trotzdem von Leuten, die pädophile Handlungen vornehmen. Nicht alle Leute, die das tun, sind auch automatisch pädophil. Manchmal ist es ja auch so ein Dominanzding, so ein Power-Ding, was die da antreibt. Aber wenn man über Pädophilie zum Beispiel redet, muss man trotzdem ein gewisses Maß an Objektivität mit reinbringen, weil es ist nichts anderes als eine paraphile Störung. Und viele Leute sind in der Lage, sich Hilfe zu holen, bevor irgendwelche Taten vorgenommen werden. Die Leute, mit denen wir ein Problem haben, sind die, die das eben nicht tun, sich aktiv dagegen entscheiden und dann Dinge tun, die anderen und vor allem dieser Gruppe an besonders schützenswerten Kreaturen, eben Kinder, so viel Leid antun. Also ich finde es immer sehr schwer, das so zu betrachten. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, voll. Also wir hatten das Thema auch schon häufiger so als Nebenaspekt und Daniel und ich, wir sind uns eigentlich relativ einig. Das ist natürlich eine Situation, diese pädophile Neigung zu haben, die keiner von uns teilen möchte und die uns natürlich auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, das macht uns betroffen. Also Menschen, die mit dieser Neigung durch die Gegend laufen und einfach ihr Innerstes, also ihre sexuellen Neigungen nicht ausleben können, dieses Verlangen, was in jedem von uns steckt und was ja für uns als heterosexuelle Männer eben total easy auslebbar ist, für diese Menschen einfach nicht auslebbar ist, einfach weil es A, Straftatbestand ist und B, natürlich auch einfach sozial geächtet ist. Und ich glaube, das ist total schlimm. Das ist ein sehr, sehr hoher Leidensdruck, der da entsteht, weil du einfach weißt, dass das, was du begehrst, einfach nicht erreichbar ist, ohne eben Schlimmes zu tun. Aber wie du schon sagst, es gibt Möglichkeiten, Hilfe zu finden. Und ich habe großes Mitleid und großen Respekt, große Hochachtung vor Leuten, die dann da Hilfe suchen und eben standhaft bleiben können. Aber ja, da, wo es dann eben nicht passiert, da, wo dem nachgegangen wird, da beginnt dann eben das Problem, ja.
Ja, also da hört es dann auch mit dem Respekt für mich auf. Ja, voll. Also so viel Schneid muss ein Mensch schon besitzen, sich Hilfe dann zu holen. Ich verstehe, dass das nicht einfach ist, gerade bei so etwas, was so krass sozial und moralisch geächtet ist. Und je mehr verteufelt man darüber redet, je weniger objektiv man darüber redet, desto schlimmer wird es für die Leute, die sich wirklich Hilfe suchen müssen. Aber ja, trotzdem, sobald es in die Handlung geht, hört das mit dem Respekt vor mir auf.
Ja, das sind wir, da sind wir, glaube ich, alle auf einer Seite. Absolut, ja. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob Andre Rand oder Frank Rushan, wie er ja eigentlich hieß, ob das so der klassische Pädophile war. Es scheint auf jeden Fall jemand zu sein, der sich immer jungen Menschen irgendwie, zu jungen Menschen irgendwie hingezogen fühlte, der auch immer die Nähe von denen gesucht hat. Und das hat ihn auf jeden Fall dann, glaube ich, auch zum Verdächtigen gemacht, als eben in Staten Island in den 70ern bis 80er Jahren mehrere Menschen verschwunden sind, die so mehrere Frauen, mehrere junge Frauen und auch Kinder. Objektiv betrachtet ist er auch einfach ein Typ, der sich teilweise extrem strange verhalten hat, sodass es wahrscheinlich auch nahe lag, dass er da verdächtigt wurde. Wir beginnen einfach mal ganz vorne. Er wurde im März 1944 geboren, hatte eine Schwester auch, die taucht dann aber irgendwann nicht mehr auf. Und als er relativ jung war, verstarb sein Vater. Da gibt es so ein bisschen widersprüchliche Datumsangaben, aber wahrscheinlich als er etwa 14 war. Und das hat dann auch seine Mutter zu Depressionen und Nervenzusammenbrüchen gebracht, sodass auch sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde und er und seine Schwester so ein bisschen auf sich alleine gestellt waren, schon wie gesagt im relativ jungen Alter mit eben 14. Sie wird später aussagen, dass sie eigentlich eine relativ schöne Kindheit hatten und auch niemals irgendwie sexuell oder physisch missbraucht wurden, weil das ja so ein bisschen dann hinterfragt wurde, woher kommt seine Neigung, woher kommt diese pädophile Neigung. Und wir wissen, oft beginnt das damit, dass Betroffene eben im Kindesalter selbst missbraucht werden. Das scheint allerdings in diesem Fall nicht so zu sein. Also das ist, wenn es denn so stimmt, jemand, der vielleicht einfach aus sich heraus dunkle Fantasien hat.
Vielleicht. Oder die Schwester hat es einfach nicht mitbekommen oder irgendwie auch verdrängt. Also das kann ich mir auch vorstellen.
Das kann sehr gut sein.
Also es wären nur Spekulationen, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, das kann sogar sehr gut sein, ja. Das erste Mal straffällig wurde Rand 1969. Da wurde er wegen Kidnapping und versuchter Vergewaltigung eines 9-jährigen Mädchens in der Bronx inhaftiert. Er hat die da in sein Auto gelockt und wurde dann von der Polizei nackt mit diesem 9-jährigen Kind in seinem Auto sitzend aufgegriffen. Und
oh Gott.
Als die Polizei ihn dann da quasi gefragt hat, was er da tut, hat er so getan, als ob das quasi eine ganz alltägliche Situation wäre, die da gerade stattfindet. Und das führte dann zu der ersten Inhaftierung und auch der ersten Verurteilung wegen versuchter Vergewaltigung. Er wurde ursprünglich zu 4 Jahren Haft verurteilt, war aber nach 16 Monaten wieder draußen. Warum auch immer, also relativ milde Strafe generell und dann auch sehr wenig dieser Zeit abgesessen. Und nach dieser Strafe änderte er eben seinen Namen von Frank Rushan zu Andre Rand. Das war 1972, also diese Änderung in Andre Rand. Innerhalb der nächsten Jahre gab es dann noch einige kleinere Strafen, die er gesammelt hat, und die hatten alle so ein bisschen mit verschiedenen Vergehen, so Besitzdelikten zu tun. Also er war auch so ein kleiner Gelegenheitsdieb. Es waren erstmal keine Sexualstraftaten mehr, die da stattfinden.
Aber hat er nach dieser Sache mit der 9-Jährigen irgendwie auch so Psychotherapie oder sowas machen müssen? Oder war das wirklich nur diese letztendlich 4 Monate Haft und dann gar nichts mehr?
Nee, genau. Das war wahrscheinlich irgendwie akustisch ein bisschen schwierig. 4 Jahre wurden beantragt und wurden auch stattgegeben, aber 16 Monate hat er abgesessen.
Ja, habe ich verwechselt, sorry.
Da hat auf jeden Fall auch keine Therapie stattgefunden. Ne?
Okay.
Aber jetzt hat er doch dann im Endeffekt, weil er hat ja dann seinen Namen geändert nach dieser versuchten Vergewaltigung. Beziehungsweise nach diesen 16 Monaten, die er dann abgesessen hat. Und dann hat er aber trotzdem noch so ein paar Straftaten.
Genau, aber das waren dann, wie gesagt, erstmal also, nur so Besitzdelikte. Also hat, wie gesagt, geklaut, kleinere Einbrüche begangen. Das erwischt? Waren jetzt keine großen Sachen. Das nächste Mal wegen Sexualstraftaten ist er dann 79 in den Fokus der Behörden gerückt, also 7 Jahre nach seiner Haftentlassung, nach der Namensänderung. Da soll er ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben, die hat allerdings keine Anklage erhoben. Also es war wohl relativ klar, dass er es war, aber sie hat aus irgendwelchen Gründen keine Anklage erhoben, sich nicht getraut oder wollte vielleicht auch diesen Prozess nicht durchleben, aussagen zu müssen. Und so im Fokus zu stehen und das nochmal wiedergeben zu müssen, was passiert ist.
Also war der zu dem Zeitpunkt als Ren noch relativ unbestraft?
Genau, bis dahin auch irgendwie relativ unbescholten, bis auf eben kleinere Diebstähle. Aber das war dann nochmal das erste Mal, dass nochmal irgendwie so eine Sexualstraftat ihm angelastet wurde, auch wenn es dann nicht offiziell angeklagt wurde. Aber da ist dann der Name Rand auch mit so einer Vergewaltigung zumindest in Verbindung gebracht worden.
Ah, okay. Hm.
1983 hat er dann noch so eine kleine Strafe bekommen für eine total skurrile Aktion. Da hat er sich einen Van von seinem Arbeitgeber geliehen und ist damit zu einer Schule in Staten Island gefahren und hat ohne Konsens der Schule oder irgendwelcher Eltern 11 Jugendliche in diesen Van eingeladen, hat gefragt, wer Bock auf einen Ausflug hat, und 11 Stück sind eingestiegen, und er ist dann mit denen zum Flughafen gefahren, hat die dann zugucken lassen, wie Flugzeuge fliegen und starten, denen irgendwelche Burger gekauft und die abends wieder zurückgebracht, und die Eltern hatten natürlich dann schon die Polizei gerufen, weil die Kinder einfach den ganzen Tag über verschwunden waren. Er wurde dann auch 10 Monate inhaftiert, quasi weil er die entzogen hat. Aber das ist auch so eine Episode, die meines Erachtens dann auch so ein bisschen eine Rolle darin spielt, warum er für diese Morde an Frauen und Kindern dann später irgendwie zur Rechenschaft gezogen wurde, eben dieses, die Nähe von Kindern auch suchen. Also er hat da nichts gemacht, er hat einfach nur diese Kinder eingeladen und einen Ausflug mit denen gemacht, aber es ist ja schon auffälliges und sehr seltsames Verhalten.
Absolut, also er hat sich nicht gerade den besten Grundstein selber gelegt, muss ich sagen. Aber weißt du, spätestens nach der Aktion würde ich halt wirklich so seine psychische Verfassung ein bisschen in Frage stellen und da mal ein bisschen nachhaken. Weil ich würde jetzt mal sagen, ein Mensch, der sich der sozialen Normen bewusst ist, würde nicht auf die Idee kommen, so etwas zu tun.
Genau, oder wäre dann spätestens, wenn er dann darauf angesprochen wird, abends beim Zurückbringen dieser Kinder, wäre dann irgendwie einsichtig und würde einsehen, dass er da irgendwelche Grenzen überschritten hat, und er hat das halt gar nicht gesehen. Also für ihn war das so vollkommen normales und auch hinnehmbares Verhalten. Also ich pflichte dir da total bei. Ich denke auch, dass da heutzutage sicherlich mal ein Blick geworfen worden wäre auf seine mentale Verfassung, ja. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen so ein Gemisch aus einfach einem komischen Menschen und diversen Verschwinden von Menschen in eben Staten Island, das dann eben zu diesem Cropsey-Gemisch vermischt wurde. Das Ganze beginnt 1977, da verschwindet die 18-jährige Audrey Nierenberg. Ich hoffe, ja, Nierenberg, wie auch immer, die in einem, ja, Project, also so ein Sozialbau in der Nähe von Brooklyn wohnt, die einfach losgezogen ist, um Zigaretten zu holen, aber einfach nicht wiederkam. Aufgrund ihrer Schizophrenie war die halt immer wieder mal verschwunden, hatte immer wieder Episoden, sodass die Eltern das erst so nicht ernst genommen haben. Die tauchte aber dann einfach gar nicht mehr auf. Also irgendwann hat man sie dann als vermisst gemeldet, aber nie wieder irgendwas von ihr gehört, sie nie wieder gefunden. Und später fand man raus, dass die Klinik, in der sie immer wieder wegen ihrer Schizophrenie behandelt wurde, einer der Orte war, wo Rand eben gecampt hat. Also der war halt als Obdachloser in Staten Island unterwegs. Und so hat man dann ihr Verschwinden auch mit ihm irgendwie, ja, in Einklang gebracht, beziehungsweise ihn da als möglichen Täter herauskristallisiert, beziehungsweise sich überlegt, dass er sie da kennengelernt haben könnte. Also die hat sich auf dem Klinikgelände während ihrer Behandlung von eben dieser Schizophrenie, von diesen schizophrenen Episoden, die konnten sich frei bewegen. Er hat da gecampt quasi und ist da vielleicht auch ins Gespräch gekommen und könnten die sich kennengelernt haben. Das ist das, was ich meine, ne? Also es gibt da verschwundene Menschen und er ist dann immer irgendwo in der Nähe, sodass man das irgendwie connecten kann, aber es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwelche großen Beweise findet.
Ja, also es ist schon verdächtig, aber auch nicht mehr als verdächtig fürs Erste. Wie alt war die Dame, wenn ich fragen darf?
Die war 18.
18, also und als sie verstorben ist dann.
Als sie verschwunden ist, man weiß nicht, ob sie verstorben ist. Sie wurde einfach nie wieder gefunden. Und ja, also nichts deutet darauf hin, dass sie freiwillig verschwunden ist. Sie hatte keinen Ausweis dabei, nicht großartiges Geld, außer halt das, was sie für die Zigaretten gebraucht hätte. Hat ihre Medikation zu Hause gelassen, also sie nahm bestimmte Medikamente gegen ihre Schizophrenie. Hat eben all das zu Hause gelassen, als sie sich auf den Weg gemacht hat. Und so geht man davon aus, dass sie wirklich nur Zigaretten holen wollte und dann einfach entführt wurde. Aber ja, Schizophrenie, es kann natürlich auch sein, dass sie unterwegs eine Episode hatte, ne, und dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert ist.
Ja, es ist halt alles irgendwie ein bisschen sehr random und sehr weird und irgendwie viel zu zufällig, als dass nicht zusammenhängen würde.
Aber wie gesagt, es ist so, zwischen 72 und 81 verschwinden halt einfach Leute in Staten Island. Und ich glaube, man war ganz froh, dass man da diesen Sonderling hatte, der ja auch, wie gesagt, nachgewiesenermaßen Sexualstraftaten begangen hat und das dann so ein bisschen da subsumieren konnte unter seinen Scheiß, ne?
Na, stellt sich halt dann immer die Frage, ob das jetzt wirklich Taten waren, die er dann begangen hat, oder ob er jetzt dann bloß als Sündenbock dargestellt wurde.
Ja, aber ganz ehrlich?
Weil sie halt dann jemanden hatten.
Aber er hat ja nicht den guten Grundstein dafür gelegt. Ich meine, er hat sich ja strafbar gemacht.
Ja, natürlich.
So ist er nicht, ne?
Ist ja klar. Aber ich meine, du kannst ja nicht Leute dafür verurteilen für Taten, die sie eventuell nicht begangen haben.
Fall,
weißt du,
ja,
was ich meine?
Fabian, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Kein Ding. Also er wurde letzten Endes auch nur für eine Tat verurteilt und da gibt es dann doch auch relativ deutliche Hinweise auf seine Täterschaft. Also das muss man halt auch sagen, diese anderen Fälle, die wurden ihm so ein bisschen angelastet. Deswegen, wie gesagt, kommt auch diese Serientäter-Cropsey-Geschichte so ein bisschen raus. Aber die Tat, wegen der er tatsächlich verurteilt wurde und auch immer noch im Gefängnis sitzt, er kann übrigens 2034, glaube ich, könnte er Bewährung beantragen. Dann wäre er 94, also er lebt noch.
Wow.
Aber diese eine Tat, die man ihm klar zuschreiben kann, dafür wurde er dann auch verurteilt. Also Audrey Nierenberg, wie gesagt, 18, schizophren, verschwindet auf dem Weg zum Zigarettenholen spurlos und Andre Rand hat sie wahrscheinlich gekannt, hat da gecampt in der Nähe der Sanatoriums, wo sie öfter behandelt wurde, aber mehr kann man erstmal nicht zu sagen. Die nächste Person verschwindet 1978, Ethel Atwell, 42, also da nicht mehr ganz das pädophile Raster von ihm, aber durchaus halt ja eine Frau, die an sich in seinen Raster passt, in seine Zielgruppe und deswegen auch ihm so ein bisschen zugeschrieben wird. Sie arbeitet in einem Wohnhaus für geistig behinderte Menschen. Also auch wieder so dieses Umfeld so ein bisschen. Und verschwindet morgens um 6, als sie nach der Arbeit auf dem Weg zu ihrem Auto ist. Also quasi direkt vor ihrer Arbeitsstelle vom Parkplatz auf dem Weg zum Auto.
Ja.
Mitarbeiter, ihre Kollegen, die hören quasi noch, dass sie sich draußen mit einem Mann streitet auf dem Parkplatz, der sie auffordert, ihm zu folgen. Sie sagt, nein, ich weiß, du wirst mich schlagen. Und dann hören sie einen Schrei, rennen hinterher und wollen ihr helfen. Aber da ist sie dann quasi schon vom Parkplatz verschwunden. Es ist einfach nur dieser im Dunkeln liegende Parkplatz noch zu sehen. Die Straßenlaternen sind irgendwie ausgefallen an diesem frühen Morgen. Da gab es einen Stromausfall, sodass quasi alles für so ein Kidnapping optimal gepasst hat. Und die Kollegen, die ihr zu Hilfe eilen wollen, die finden quasi nur noch einen Ohrring und einen Schuh von ihr. Also die ist da innerhalb von wirklich Minuten verschwunden.
Krass. Aber da stellt sich mir halt wieder die Frage, ob er so die Art von Mensch wäre, der das innerhalb von so wenigen Minuten hinbekommt. Wisst ihr, was ich meine?
Der das
ja,
halt auch so
weil
plant
auch diese
alles.
Sache zum Beispiel mit dem Van und den vielen Kindern, das kommt mir so vor wie so eine Spontanaktion, über die nicht viel nachgedacht wurde. Und es waren gute Voraussetzungen, die an dem Tag da waren, aber ich glaube nicht gut genug, um ohne Planung da komplett was zu machen.
Ja, ich glaube, die Planung, die hat wahrscheinlich schon geherrscht, denn er kannte tatsächlich diese Einrichtung sehr gut. Das war nämlich früher eben diese Willowbrook State School, wo er eben als Hausmeister gearbeitet hat. Die wurde nach dieser Aufklärung durch den Investigativjournalisten 72, die wurde dann so nach und nach transformiert und in diesem Jahre 78, da war sie eben ja so ein Wohnheim für geistig behinderte Menschen. Aber er kannte eben diese Gegebenheiten, diese Ortschaft total gut und es ist nicht auszuschließen, dass er da schon ja speziell diese Frau Atwell irgendwie ausgekundschaftet hat oder eben eine andere Mitarbeiterin, um sie dann da vom Parkplatz zu klauen. Ja, da ist dann so ein bisschen die Theorie, dass sie dann in einen dieser Wartungstunnel verschleppt wurde. Also auch sie hat man nie wieder gefunden. Aber weil eben unter diesem Willowbrook-Institut dieses Tunnelnetz besteht für Wartungstunnel, Heizungskeller, was weiß ich was, unterstellt man eben, dass sie dahin verschleppt wurde und die könnte Rand eben gekannt haben, weil er da als Hausmeister eben auch gewohnt hat in der Schule und einfach mehr als genug Zeit hatte, dieses Tunnelnetz zu erkunden.
Es würde sehr viel Sinn machen, ja.
Zumal dort auch ebenfalls 1978 eine andere Krankenschwester, eine 44-jährige Frau, ebenfalls unter ähnlichen Umständen verschwand. Also auch die hat dort gearbeitet und die ist quasi auf dem Weg von einem Gebäude ins andere einfach verschwunden. Also die hatte Nachtschicht, quasi gegen Mitternacht sollte die einfach von einem Gebäude ins andere wechseln, um da einen Kollegen abzulösen, ist dann auch erstmal wie vom Erdboden verschluckt gewesen, nicht mehr gefunden worden und irgendwie 2 Wochen später erwürgt auf diesem Gelände aufgefunden worden. Und weil man zuvor dieses Gelände abgesucht hatte und sie da eben nicht gefunden hat und sie dann auf einmal da doch dann aufgefunden wurde, geht man davon aus, dass auch sie in diesen Tunneln irgendwo 2 Wochen lang gefangen gehalten und missbraucht wurde, bevor man sie dann irgendwo ermordet und abgelegt hat.
Das würde ja auch erklären, wie sie dann von A nach B einfach
genau.
verschwindet in dem
genau.
Gebäude. Wenn sie dann durch den Tunnel einfach, also kann ja einer in den Tunneln warten und rauskommen.
Genau.
Und
ja, genau, vor allem, wenn jemand die Tunnel kennt, ne?
Ich finde das auch, das ist auch eine total gruselige, total gruseliger Gedanke, dass du da in so einem alten Institut arbeitest, was auch wirklich wie so ein, also das Hauptgebäude hat so diesen alten Villencharakter und es gibt dann diese Nebengebäude und dass da einfach quasi jemand in so einem Tunnelnetz unter diesen Gebäudekomplexen rumhängt, wie so eine Spinne im Netz und sich da seine Opfer holt, ne?
Oh, da habe ich gleich Gänsehaut.
Oh nee, das finde ich creepy. Ja, ich auch.
Also das passt so ein bisschen mehr so in euren Bereich mit der creepy passt.
Voll.
Aber ich finde auch sehr schön, wie du gesagt hast, wie vom Erdboden verschluckt und ich so, ja, literally. Oh mein Gott.
Ja, tatsächlich ist es ja so. Also wie gesagt, diese zwei, dieses Verschwinden und dieser Mord, die kann man ihm nicht zurechnen, aber es würde halt dann auch wieder Sinn ergeben, weil er eben die Gegebenheiten sehr, sehr gut kannte. Ihr merkt schon, ich gehe so die Fälle nach und nach durch, die ihm zugeschrieben werden und der letzte, zu dem ich dann komme, das ist der, wo er wirklich definitiv der Täter, ne?
Ich wollte auch mal ganz kurz einwerfen an dieser Stelle. Man spürt ja eigentlich auch jetzt schon eine gewisse Steigerung. Also wenn man mal überlegt, so der erste Versuch halt oder dieser komische Ausflug mit den Schülern noch, den er gestartet hat, dann Kidnapping und versuchte Vergewaltigung. 7 Jahre später, also 1969 war es eine Vergewaltigung einer 15-Jährigen, aber nicht wirklich zur Anklage geführt. Jetzt verschwinden Menschen. Das heißt also, vorhin gab es ja so den Einwand, ja, möglicherweise hat er sich nicht die Gedanken gemacht oder sowas. Ich finde, man kann relativ gut nachvollziehen bisher, dass es schon eine gewisse Steigerung gegeben hat. Und zumindest macht ihn das doch wirklich hardcore verdächtig, dass er eben genau diese Zugänge möglicherweise kennen kann oder kennen konnte. Und ich würde mich mal noch, was mich noch interessieren würde, ist zu wissen, ob diese Tunnelsysteme und diese Zugänge zu den Tunnelsystemen, ob die irgendwie auch bekannt waren und ob es auch andere Leute gab, die die kannten. Also, dass man sich das erstmal ganz gut vorstellen kann, dass zwischen Gebäude A und B irgendwo so ein Tunnelsystem ist und dann eine dunkle Gestalt kommt und dann die Frau dann einfach entführt und dann irgendwie mit runterzieht in die Katakomben, kann man sich gut vorstellen, aber ich finde es ja auch verdächtig zu wissen, wenn auch andere wissen, dass es diese Tunnelsysteme gab, dann sind es ja möglicherweise auch Orte gewesen, an denen einfach auch Nachforschungen stattgefunden haben.
Wollte erstmal darauf eingehen, was du gesagt hast, die Steigerung. Also wie gesagt, ich sehe diese Steigerung auch. Also wie gesagt, dieser erste Fall, Audrey Nierenberg, diese schizophrene junge Frau, die verschwunden ist, da bin ich auch noch so ein bisschen der Meinung, wie gesagt, man schreibt ihm das zu, weil er da in der Nähe ihrer Klinik oft gezeltet hat. Das ist mir so ein bisschen zu verschwommen. Und auch gerade jemand, der schizophren ist, das hatten wir ja schon mal das Thema, der kann halt eine Episode haben, der kann aus anderen Gründen verschwinden. Aber diese zwei Übergriffe da bei seinem alten Arbeitsplatz, das ergibt für mich schon mehr Sinn, dass man das dann auf ihn auch so ein bisschen projiziert mit seiner Vorgeschichte der Sexualstraftaten. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wer alles diese Tunnelsysteme kannte. Also er wird nicht der einzige Hausmeister gewesen sein, der da in dieser Geschichte dieses Willowbrook State School Instituts irgendwie gearbeitet hat. Es muss ja nicht nur ein Hausmeister sein, es könnten ja alle möglichen Leute, die da arbeiten, kennen. Das ist auch so nie beleuchtet worden. Also wer alles Kenntnis über diese Systeme hatte, wer Zugang hatte. Ich weiß, dass die im Nachhinein teilweise versiegelt wurden, aber dass es auch immer wieder so widersprüchliche Berichte darüber gibt, ob man überhaupt alles davon durchsuchen konnte, weil dann auch irgendwelche Baupläne verschwunden sind oder nicht auffindbar waren, irgendwelche Türen dann doch noch entdeckt wurden, die eigentlich gar nicht da sein durften. Also das war quasi, es gab keine Pläne, die dieses ganze System gezeigt haben. Es gab auch,
ja, verstehe.
Es gab auch keinen Architekten mehr, der irgendwie Aussagen dazu treffen konnte, wo überall gebaut wurde. Während der Ermittlungen wurden dann irgendwie Teile dieses Systems untersucht, aber die das war teilweise so weitreichend, dass die Polizei selber total verwirrt darüber war, was da so alles passiert. Es gab auch mal eine Doku, wo dann dieses leerstehende Institut so ein bisschen untersucht wurde und wo die Filmmacher dann auch so ein bisschen abgestiegen sind in diesen Untergrund, teilweise halt nicht weiter konnten, weil eben Gänge versiegelt wurden. Aber es scheint einfach generell sehr, sehr unübersichtlich zu sein und so, dass man da sich nicht großartig zurechtfinden konnte.
Das waren bestimmt mega unheimliche Dreharbeiten.
Sicher, sicher. Aber ich überlege gerade, was so die Art von Mensch ist, die über diese Tunnel Bescheid wüsste und was so dieser Gedankengang dahinter sein müsste, um dort jemanden reinzuziehen etc. Ich meine, erstens müsstest du wissen, dass dort Tunnel sind. Zweitens müsstest du wissen, dass da was Leerstehendes ist. Drittens müsstest du wissen, dass es dort keine Security oder Ähnliches gibt.
Ja, wie du es auch am besten machst, genau, dass es keiner mitbekommt.
Und ich meine,
so
als aber normaler, im Leben stehender Mensch, sage ich mal, hast du weder Lust noch Zeit, irgendwelche random Tunnel abzugehen und zu schauen, ob das Security ist oder nicht. Hm. Wenn, dann vielleicht als so Jugendlicher, der am Wochenende nichts Besseres zu tun hat, als Lost Places abzugehen. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dahinter stecken könnte, auch wieder geringer. Also ich finde, er hat mit seinem Vorwissen als ehemaliger Hausmeister da schon, ist schon sehr verdächtig.
Ja, aber weißt du, was mich halt noch so, wo ich halt sus bin, ist, warum hat sich denn jetzt sein Beuteschema so verändert?
Ja, gute Frage.
Weißt du, was ich meine? Weil ich meine, am Anfang waren es ja jetzt Kinder, 9 Jahre, 15 Jahre oder halt eben diese 11 Kinder, die er da so für einen Tag gekidnappt hat und dann sich gedacht hat, ja, die fahre ich jetzt wieder heim. Und dann auf einmal sind es halt Frauen, die mitten im Leben stehen. Also irgendwie, ich kann das halt nicht nachvollziehen. Waren das jetzt nur Opportunitätsopfer, weil die halt gerade da waren und er sich dachte, boah, die kann ich jetzt relativ einfach mitnehmen oder, weißt du?
Das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe und ich habe dann auch überlegt, ob es vielleicht einfach eine Frage der Verfügbarkeit war. Ne? Also wir wissen ja, das hat Jess schon mal angesprochen, wir wissen, dass viele Täter, die so pädosexuelle Handlungen begehen, gar nicht pädophil sind, sondern das einfach aus so einem Machtgefühl heraus tun. Und es kann ja durchaus sein, dass das bei ihm auch war, bei dieser ersten Vergewaltigung einer 9-Jährigen oder versuchten Vergewaltigung einer 9-Jährigen, dass das eher so dieses Machtding war und dass ihm letzten Endes egal war, wen er missbraucht. Ne? Und bei dieser Ethel Atwell, da waren halt einfach die Umstände toll. Da war der Stromausfall, die war alleine auf einem dunklen Parkplatz, 6 Uhr morgens. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt ja gefragt, was ist das für ein Mensch, der solche Tunnelsysteme kennt. Er hat da 3 Jahre als Hausmeister gearbeitet und wir dürfen nicht vergessen, er hat immer wieder so als Landstreicher in Staten Island seine Zeit verbracht. Also der war auch oft obdachlos. Ich kann mir vorstellen, dass der auch einfach zeitweise da gelebt hat in diesen Tunneln, weil er die eben kannte.
Ja. Das habe ich mir auch überlegt. Ja, also es ist halt wirklich die perfekte Voraussetzung dafür. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er das vielleicht, also diese Änderung des Beuteschemas, das von dem Hintergrund her kam, dass er vielleicht wie so eine Ersatzdroge gesucht hat. Also vielleicht ging es ihm ja wirklich um diese Power Imbalance, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er sich einfach gedacht, dass er, ich sag jetzt mal ganz banal, besser damit wegkommt, eine erwachsene Frau zu kidnappen oder zu vergewaltigen etc., als wenn er wieder an eine Schule geht und dort 11 Kinder verschleppt. Wisst ihr, was ich meine? So wie ein Ersatz halt. Dass er dachte, seine Bedürfnisse werden damit gestillt.
Aber wie gesagt, das sind ja auch nur Taten, die ihm so zugeschrieben werden, eben durch seine Tätigkeit, durch diese Nähe. Die nächste Tat, die ihm konkreter zugeschrieben wird und wo es auch dann wirklich Hinweise darauf gibt, dass er die begangen haben könnte, die kehrt dann wieder zurück zu seinem alten Beuteschema. 1981 verschwindet eine 7-Jährige, Holly Ann Hughes, die von ihrer Mutter zum Einkaufen geschickt wurde, also in so einen kleinen Supermarkt 2 Blocks weiter und dann auch nicht zurückgekehrt ist. Einen Monat nach ihrem Verschwinden bekam ihre Mutter einen Anruf von einem Mann, der sich selbst als Sal, also so die Kurzform von Salvatore wahrscheinlich, also ist auch so eine gängiger Name unter so Italo-Amerikanern, vorstellte und der Mutter sagte, dass er seit einem Monat ihre Tochter, dieses 7-jährige Mädchen, gefangen hält und dass sie das Kind zurückbekommen könnte, wenn sie ein Lösegeld bezahlt, und zwar ein Lösegeld in Form von Selbstbefriedigungsvideos. Also die Mutter von Holly Hughes sollte sich vor der Kamera selbst befriedigen und diesem Entführer dann diese Videos zukommen lassen, quasi als Lösegeld.
Das ist ja richtig weird.
Ja. Das ist nicht nur weird, das ist vollkommen
aber,
eklig.
Richtig pervers ist das.
Ja.
Ne, also was ich halt nicht verstehe, er hat das Kind mitgenommen, was ja wieder auf das ursprüngliche Beuteschema zeigt, ne? Will aber dann die Videos von der Mutter haben.
Weird auch wieder, aber auch da möglicherweise wieder so ein 7-jähriges Kind kannst du halt, dem kannst du dich schnell bemächtigen. Und ob er letztlich diese Videos haben wollte oder ob er einfach nur die Mutter vielleicht auch quälen wollte mit dieser Perversion.
Das glaube ich eher. Das glaub
ebenfalls, ja. Weil das führt ja wieder auf diese Power Imbalance zurück. Genau. Weil er sitzt ja dann am längeren Hebel, er kann sie erpressen. Vielleicht ist es auch dieses Leid, das er in dieser Mutter verursachen konnte, was ihn angetrieben hat.
Ja mental halt auch. Das ist jetzt so ein Fall, wo es deutliche Hinweise darauf gibt, dass Andrew Rand sie entführt hat. Also die Polizei hat auch schon relativ schnell nach diesem Verschwinden sein Auto durchsucht und da wohl auch irgendwelche Hinweise gefunden, also so Kleidungsstücke, die zu einem kleinen Mädchen gehören könnten. Die Mutter hat bei einem nachgestellten Telefonanruf mit der Polizei seine Stimme erkannt als die Stimme des Anrufers und es gab auch Zeugen, die gesagt haben, dass sie seinen doch sehr auffälligen grünen Volkswagen dort gesehen haben, wo das Kind verschwunden ist. Aber das wurde niemals großartig weiter verfolgt. Also er hat zugegeben, dass er das Mädchen kannte, dass er Holly kannte und dass er ein paar Mal mit ihr Verstecken gespielt hat. Es wurde dann nicht mehr weiter ermittelt.
Was auch
es
schon
wurde nicht weiter
ist,
ermittelt, nachdem er gesagt hat, er hat mit ihr Verstecken gespielt und dann ist sie auf einmal weg.
Und vor allem, woher kannte er sie plötzlich? Er war ja nun nicht mehr Hausmeister.
Ach, vom Einkaufen, genau,
er kannte sie vom Einkaufen, er hat ihr mal Geld für Seife gegeben, hat er gesagt, weil er sie, also das, so hat er sie kennengelernt. Er hat
sie, okay, also quasi die gleiche Tour, sie wurde losgeschickt, irgendwann war sie schon mal alleine einkaufen und dann hat er sie so kennengelernt.
Und er fand, dass sie schmutzig war und hat ihr Geld für Seife gegeben und so haben sie sich kennengelernt, dann ab und zu mal Verstecken gespielt. Und und so sind dann quasi halt auch die Spuren ja in seinem Auto irgendwie zustande gekommen. Die Polizei findet auch raus, dass seine Tante, also Andre Rands Tante, in demselben Gebäude lebt, wo auch dieses kleine Mädchen gelebt hat. Aber wie gesagt, man hat das dann einfach gar nicht so großartig weiter verfolgt. Zumindest damals, 2004, also schon in Haft sitzend, wurde er dann angeklagt wegen ihrer Entführung und dem Mord an ihr. Aber aus Mangel an Beweisen dann quasi freigesprochen. Da war natürlich dann auch schon zu spät. Ne? Da waren dann schon 23 Jahre vergangen, da hat man dann keine Beweise mehr gefunden. Man hätte halt 1981 genauer ermitteln müssen.
Ach so, aber das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verpasst, weil, also, er hat diese Videos angefordert als Lösegeld sozusagen. Und hat sie die dann geschickt, oder?
Das kann man nicht sagen. Also, das Kind ist einfach nie wieder aufgetaucht. Die Polizei hat auch damals erstmal gar nicht diese Entführungsgeschichte ernst genommen. Man hat so ein bisschen den Vater verdächtigt, also der war getrennt von Hollys Mutter und lebte in einem anderen Stadtteil von New York. Man hat einfach gedacht, dass er, weil er in einem Sorgerechtsstreit unterlegen war, dass er das Kind einfach entführt hat. Und man hat diese Entführungsgeschichte gar nicht so richtig geglaubt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Mutter das so richtig ernst genommen hat, ob da diese Videos entstanden sind. Es gab, wie gesagt, vieles, was auf Rand hingedeutet hat. Also sie hat die Stimme erkannt, in seinem Auto wurden Spuren gefunden, Zeugen haben sein Auto gesehen, da wo sie verschwunden ist. Er sagt, er kannte sie, aber man hat sich so auf den Vater eingeschossen. Als sie dann einfach nie wieder aufgetaucht ist, hat man ihn dann 2004, wie gesagt, da war er schon in Haft, hat man dann gedacht, okay, Holly Hughes ist ja immer noch verschwunden und wahrscheinlich ermordet worden. Da waren ja Verbindungen zu Rand, lass den mal anklagen wegen Entführung und Mord. Aber dann war er halt nicht mehr zu verurteilen. Ne?
Also die haben dann praktisch dieses Mädchen für tot erklärt und das ihm in, also
und
angehängt.
Wollten dann wahrscheinlich so ein bisschen diese mangelhafte Ermittlungsarbeit in den 80ern dann so ein bisschen wieder revidieren, aber konnten dann einfach natürlich keine Beweise mehr finden.
Und weswegen war der im Knast?
Also 2004, als man ihn dann angeklagt hat, das ist dann wegen dieser letzten Tat, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Das ist halt, das ist die Haftstrafe, die er immer noch verbüßt. Also er sitzt halt immer noch im Gefängnis.
Okay.
Und dann war, glaube ich, gerade noch die Frage, eine Leiche wurde auch nicht gefunden, ne?
Wurde ja, auch genau. Nicht gefunden, nein.
Okay.
Ja, okay.
Als letzter verschwindet ein 22-jähriger Mann, eben auch wieder ein Mensch, der mit mentalen Problemen zu kämpfen hat, auch so ein bisschen mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung, so ein bisschen geistige Behinderung, der zuletzt gesehen wurde in einem Diner mit Andre Rand Frühstück einnehmend, so morgens um 7 und danach einfach auch nie wieder aufgetaucht ist. Auch ihn kannte Rand so ein bisschen, weil der ja auch da in derselben Gegend wohnte, wo auch dieses vorletzte Opfer, also Holly Hughes, das 7-jährige Mädchen, gewohnt hat. Und wie gesagt, da hat seine Tante, also Andre Rands Tante, gelebt, sodass auch dieser Hank Gaforio, hieß er, dieser geistig leicht eingeschränkte 22-jährige Andre Rand bekannt war. Die haben zusammen gefrühstückt, beweisbarerweise, und der ist dann auch einfach nie wieder aufgetaucht.
Aber das ist schon wieder so random als Opfer.
Finde ich nicht. Weil gerade Leute mit einer geistigen Behinderung, sag ich mal, sind dann auch wieder in diesem Spektrum der Power Imbalance betroffen.
Ja gut, aber warum ist das jetzt einfach, also ich verstehe die Änderung des Geschlechts nicht, weil es ist ja jetzt auf einmal
einfach
ein Mann.
Wie soll ich sagen, experimenteller Drang.
Ja, oder es ist halt wirklich einfach schon wieder so dieses, ja, die Opportunity hat sich ergeben.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Oder vielleicht ist er wirklich nur so, er braucht nur das Powerplay,
das
mit wem
ist
egal.
Es ist halt auf jeden Fall auffällig, ne? Es ist halt auf jeden Fall auffällig, dass dieser junge Mann zuletzt mit ihm gesehen wurde und danach einfach nie wieder gesehen wurde, ne? Es ist seltsam. Wie gesagt, vielleicht auch wieder ein Riesenzufall, vielleicht ist da irgendwas anderes passiert, aber wir halten fest, dass er schon wieder da irgendwo beteiligt war, ne?
Ist bekannt, woher die sich kannten? Oder war das nur ein, die wurden halt beim Frühstück gesehen?
Wie gesagt, der Hank, dieser Junge, hat zwei Blocks weiter gewohnt von dem Wohnort von dieser Holly Hughes, dieser 7-Jährigen, die verschwunden ist. Und in deren Gebäude hat Andrew Rands Tante gewohnt. Und der war einfach dafür bekannt, also der hat natürlich auch Zeit bei seiner Tante verbracht. Und der war einfach generell dafür bekannt, dass er zu so jüngeren Leuten eben Kontakt gesucht hat. Und dieser Henke Forio war halt aufgrund seiner intellektuellen Herausforderung hinter dieser Intelligenzminderung eben sehr, sehr infantil für seine 22 Jahre. So wird er den Kontakt dann irgendwie hergestellt haben, einfach weil das so in sein Schema passte. Ne? Also
okay, ja.
Er hat halt einfach die Nähe zu Kindern gesucht. Und der war halt einfach, obwohl er 22 war, dann doch noch ein Kind. Ne?
Ja.
1987 verschwindet die 12-jährige Jennifer Schweiger, die unter Trisomie 21 leidet, also hinlänglich als Down-Syndrom bekannt. Auch sie wurde zuletzt eben in Begleitung von Andre Rand gesehen, Hand in Hand über die Straße gehend. Da war dann quasi wirklich absolut beweisbar. Bei Holly Hughes war es ja so, dass er gesagt hat, wir haben Verstecken gespielt. Ich kannte die nur grundsätzlich, aber an diesem Tag habe ich sie nicht gesehen. Bei Jennifer Schweiger war es halt so, dass sie wirklich am Tag des Verschwindens Hand in Hand mit ihm die Straße runtergehend gesehen wurde, sodass man halt sagen konnte, okay, da, wo sie verschwunden ist, hatte sie hundertprozentig Kontakt zu Andre Rand. Nachdem sie verschwunden war, hat man ihn dann befragt, aber er hat dann gesagt, er hat sich von ihr getrennt einfach nach einer Zeit. Er kannte sie halt, weil sie auch in der Gegend seiner Tante gewohnt hat. Aber nachdem man ihre Leiche dann einen Monat später in einem so Behelfsgrab auf dem Gelände dieser Willowbrook State School gefunden hat, hat man ihn dann quasi als Mörder verhaftet, weil man eben gesagt hat, okay, er wurde mit ihr gesehen, Hand in Hand, laufend, und die Leiche wurde in Willowbrook verscharrt, wo er eben gearbeitet hat, wo er sich mal rumgetrieben hat. Das sind einfach zu viele Zufälle. Das ist dann letzten Endes die Tat, für die er auch verurteilt wurde.
Und das ist die erste Leiche, die gefunden wurde aber, oder?
Das ist die erste Leiche, die gefunden wurde, ja. Und was ihm da auch so ein bisschen zum Verhängnis wurde, dass da, wo er die begraben hatte, das war quasi unterhalb einer Campsite, wo er dann ab und zu mal geschlafen hat. Also er hat so in seiner Tätigkeit als Stadtstreicher so verschiedene Schlaforte an verschiedenen Outdoor-Spots in Staten Island. Und dadurch, dass dieser Ort, dieser Schlafplatz ihm wirklich zuzuordnen war und da dann die Leiche so verscharrt war, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass er das dann auch gewesen ist. Ja. Und die anderen sind tatsächlich alle nur verschwunden. Also da sind keine Leichen gefunden worden. Auch diese 7-Jährige ist einfach nie wieder aufgetaucht. Ja.
Aber ich finde das so weird, weil ich meine, wo soll er denn die ganzen Leichen hingebracht haben? Und warum sollte er dann die eine da bei sich in der Nähe irgendwie?
Ja, keine Ahnung, wenn er zum Beispiel diese beiden Krankenschwestern, Ethel Atwell und Shin Lee hieß die zweite, wenn er die tatsächlich in diesem Tunnelsystem missbraucht haben sollte. Also Shin Lee wurde ja gefunden, das war die dann 3 Wochen später irgendwie auf dem Gelände lag, obwohl man da vorher gesucht hatte. Merke gerade, dass ich auch so ein bisschen, also die, dadurch, dass das so ein bisschen der rote Faden fehlt, habe ich das Gefühl, dass ich da auch total konfus erzählt habe. Also wenn das so ist, dann hakt bitte einfach nochmal nach. Aber ich kann mir vorstellen, dass er zum Beispiel auch Morde in diesen Tunneln begangen hat und dann auch da einfach die Leichen gelassen wurden. Ne? Also diese Dame, die da vom Parkplatz verschwunden ist, die höchstwahrscheinlich in diese Tunnel gezerrt wurde, die könnte da einfach immer noch liegen.
Ach so, weil niemand diese Tunnel dann kontrolliert hat.
Ja.
Warum diese zweite Krankenschwester, die wie gesagt nachts vom Erdboden verschluckt wurde, warum die dann irgendwann dann doch eben abgelegt wurde auf diesem Willowbrook-Gelände, nachdem, also das ist dann, ja, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Total seltsam, aber ich finde, ansonsten passt das alles sehr gut in dieses Bild, was jetzt bisher gezeichnet wurde.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, also diese Tunnelsysteme, die vielleicht nur er so richtig gut kennt, und Menschen verschwinden. Ja.
Also ich kann auch nachvollziehen, dass eben, dass das dann auf Leute abgesehen hat, entweder auf Kinder oder eben Leute mit Einschränkungen. Und aber was ich halt immer noch nicht verstehe, sind halt einfach diese random 2 Frauen.
Ja, wie gesagt, ich habe das immer so als Verfügbarkeit abgetan. Aber es kann natürlich auch sein, dass er nicht der einzige seltsame Typ ist, der diese Tunnel kannte, ne?
Das ist eben das, worauf ich jetzt hinaus wollte, weil ich meine, es kann ja auch sein, dass wenn dann einer anfängt, irgendwelche Leute zu kidnappen, dass sich dann irgendwer anders denkt, so, damit könnte ich jetzt davonkommen, und fängt dann halt auch an.
Und das muss ja auch nicht der gleiche Täter gewesen sein, ne? Also die sind zwar relativ nah, zeitnah aneinander entführt worden, aber wie gesagt, das eine Opfer hat man einfach nie wieder gefunden und das andere wurde nach 3 Wochen einfach erwürgt auf dem Klinikgelände gefunden, und das könnten ja auch einfach 2 Täter gewesen sein. So der eine, der sein Opfer zur Schau stellen wollte, der andere, der einfach froh war, dass es nicht gefunden wurde.
Ja, naja, es gibt ja auch ganz oft so Fälle, wo dann über irgendwelche Serienmörder berichtet wird und dann hast du halt so Copycat-Fälle, wo andere Leute dann anfangen, auch Leute umzubringen, das nachzumachen. Und weil sie dann damit davonkommen oder hatten aus anderen
Falle Gründen. Der Dnepropetrovsk Maniacs, also dieser drei Typen und ein Hammer, die da in der Ukraine ja Amok gelaufen sind. Da gab es ja auch in Russland in Irkutsk zwei Jugendliche, die das toppen wollten und dann quasi das nachmachen wollten, aber nach irgendwie 5 oder 6 Morden erwischt wurden, Gott sei Dank.
Ja.
Es kann sein, dass hier auch sowas war, ne? Das ist ja auch wirklich, das sind ja auch zwei Morde oder zwei Verschwinden, wo das Einzige, was auf ihn hindeutet, einfach ist, dass er da mal gearbeitet hat.
Ja.
Also für mich klingt es plausibler, wenn das andere Leute gewesen sind.
Ich mag die Theorie mit dem Copycat-Killer oder Copycat-Kidnapper, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es nur ein Täter war. Und zwar, wenn es ihm, sagen wir mal, Rand, nur um diese Power-Imbalance ging und dass er wirklich kein sexuelles Interesse an Jüngeren hatte, sondern mehr vielleicht ein persönliches, emotionales Interesse, gibt es ja auch. Das würde für mich insoweit Sinn machen, dass er eben die beiden Frauen angegriffen hat, dass er auch einen Mann mit einer geistigen Behinderung angegriffen hat, weil da eben diese Power Imbalance sehr hoch ist. Und das würde für mich auch Sinn machen, dass er gerade am Anfang versucht hat, auf Kinder zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein schüchterner Mann war, der sich vielleicht nicht getraut hat, seinen Dominanzwunsch wirklich an einer Frau auszuleben, sich vielleicht nicht getraut hat, eine Frau anzusprechen oder sich halt einfach gedacht hat, okay, wenn ich eine Frau angreife, das schaffe ich nicht, das traue ich mich nicht. Kinder sind dann doch leichter in einen Van zu locken, sag ich mal so ganz frei raus. Die sind da etwas zutraulicher. Vielleicht hat er das doch als einfaches Opfer für den Anfang gesehen. Und es ging ihm wirklich nur darum, jemanden so krass zu dominieren. Für mich würde es dann Sinn machen, dass es dann nur ein Täter ist. Und es wird auch Sinn machen, dass die ganzen verschwundenen Leute irgendwo in diesen Tunneln liegen, lagen etc. Was dann wieder die Frage aufwirft, wie es dann sein kann, dass zwei von diesen Leuten dann eben nicht in den Tunneln waren, sondern wirklich gefunden wurden. Aber I mean, es kann ja alles schief gehen. Keine Ahnung, vielleicht wurde er ja unterbrochen bei irgendwas und hat sie dann da so richtig schlichtweg einfach liegen lassen, weil er abhauen musste oder so. Weiß ich nicht, bei sowas kann ja vieles schief gehen.
Ja, du hast ja gesagt, Kinder sind zutraulicher und wir müssen halt auch einfach bedenken, er kannte die ja quasi auch alle, ne? Also dieses 7-jährige Mädchen.
Ja.
Was natürlich sein kann, warum er dieses 12-jährige Opfer da bei seiner Schlafstätte einfach verscharrt hat, 1987. Es kann sein, dass die Tunnel dann vielleicht einfach nicht mehr zugänglich waren. Also dieses Institut war dann auch schon geschlossen und möglicherweise wurden dann irgendwelche Eingänge, die er früher genutzt hat, schon versiegelt oder waren zu, sodass er dann keinen Zugriff mehr auf dieses Tunnelsystem hatte.
Vielleicht, ja.
Das ist ein guter Punkt,
ja. Ja, was ich mir halt, also, ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, ich meine, also erstens hat er sich ja auch den Kindern angenähert und so versucht, irgendwie eine Freundschaft aufzubauen oder so. Weil er hat ja die eine, denke ich mal, öfter beim Einkaufen getroffen und mit dem anderen war er ja dann frühstücken und alles. Und andererseits denke ich mir auch, weil es gibt ja auch einige Täter, die dann halt ihre Opfer revisiten wollen. Also, dass sie halt dann wieder hingehen zu den Orten, wo sie die Opfer gelassen haben. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn die in den Tunneln sind, weil dann weiß ja nur er, wo die sind. Und dann kann er da halt immer hingehen, wenn er möchte. Und wie Jess schon gesagt hat, vielleicht wurde er ja unterbrochen oder so und musste dann zum Beispiel die eine dann außerhalb von dem Tunnel liegen lassen. Oder das würde dann auch vielleicht erklären, warum er das Kind dann da in der Nähe von seiner Schlafstätte dann verscharrt hat, weil er dann auch ja, die Nähe hat dazu.
Das ist auch ein guter Punkt. Genau, also dass diese Leiche von dieser Krankenschwester gar nicht bewusst auf dem Klinikgelände abgelegt wurde, sondern vielleicht beim Transport irgendwo anders hin eher gestört wurde oder so.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er sie vielleicht woanders umgebracht hat und alle Leichen vielleicht in diesem Tunnelsystem aufbewahrt hat und sie dann dorthin bringen wollte. Und keine Ahnung, vielleicht waren das ja irgendwelche Teenager, die abends einen trinken waren und keine Ahnung, mit dem Fahrrad da vorbeigefahren sind und da was gesehen haben. Und dann hat er vielleicht Panik bekommen, hat sie liegen lassen und ist weggelaufen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall. Es gibt noch ein Opfer, was man ihm zuschreibt. Das möchte ich der Vollständigkeit halber noch nennen. Das ist 1972 verschwundene 5-Jährige. Also es würde auch wieder in sein Raster passen. Alice Pereira. Und zwar, die stammt aus einer ganz anderen Ecke. Also die Opfer, diese Kindopfer und auch dieser geistig eingeschränkte junge Mann, die stammten ja alle aus diesem Wohnort seiner Tante quasi. Und dieses Mädchen wurde ihm erst gar nicht zugeschrieben, diese Alice Pereira, weil die in einer ganz anderen Ecke von New York gewohnt hat. Die ist auch beim Spielen verschwunden, als ihr großer Bruder, der auf sie aufgepasst hat, mal sie kurz aus den Augen gelassen hat. Und auch da wurde erst der Vater verdächtig, der in Manhattan irgendwie gewohnt hat, getrennte Eltern, dass er sein Kind entführt hat, aber die ist dann halt auch nie wieder aufgetaucht. Und während des Prozesses gegen Andre Rand wegen diesem Mord an dem letzten Opfer stellte sich dann raus, dass er zu der Zeit, als dieses Mädchen verschwunden ist, als Maler und Lackierer in diesem Wohngebäude gearbeitet hat, wo sie verschwunden ist. Also auch da wieder, ja, also auch da wieder so ein Zufall, dass er da ganz in der Nähe einfach war, als ein Kind verschwunden ist, ne?
Ja, aber tut mir leid, es gibt nur so viele Sachen, die passieren können, um noch als Zufall durchzugehen. Also das sind jetzt ein paar zu viele Zufälle, um noch zufällig zu sein.
Genau, also man muss wirklich festhalten, dass irgendwie links und rechts von ihm Menschen verschwunden sind. Und auch wenn man ihm halt vieles nicht direkt zuweisen kann, es ist schon auffällig, dass in seiner Nähe immer Kinder und Menschen verschwinden. Ne?
Ja.
Ja, vor allem von demselben Beuteschema. Also ich finde es schlecht, immer Beuteschema zu sagen, aber es ist ja nichts anderes. Wenn es halt wirklich komplett verschiedene Leute wären, okay, aber man kann einen roten Faden ziehen und sobald man einen roten Faden ziehen kann, wird die Person für mich verdächtig.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, gut, es fehlen halt nach wie vor für die meisten Fälle dann irgendwelche Beweise, ne?
Das ist es ja. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendeinem Unschuldigen irgendwelche Taten zuschreiben, vor allem so schlimme Taten. Also ich muss auch sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt für den Bruder des, ich sag jetzt mal, letzten Opfers gewesen sein muss. Stell dir mal vor, du gehst mit deiner kleinen Schwester spielen und bist für sie verantwortlich, in Anführungszeichen, und dann drehst du ihr einmal den Rücken zu und sie ist weg. Also stelle ich mir ganz schrecklich vor. Und solche Taten jemandem einfach zuzuschreiben, ohne Beweise zu haben, fühle ich mich schon schlecht bei. Aber es sind mir einfach zu viele Zufälle.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn dann, wie gesagt, so ein kleines Kind verschwindet und zufälligerweise in dem Wohnblock, wo sie verschwunden ist, ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter als Maler arbeitet, dann ist das wahrscheinlich die erste Person, die man fragen würde, wo das Kind denn wohl geblieben ist, wenn man gewusst hätte, dass er schon vorbestraft ist, ne? Also, und du hast natürlich recht, man möchte niemanden mit so einem Verdacht konfrontieren, man möchte niemanden irgendwie zu Unrecht beschuldigen, gerade nicht mit so einer Tat, die ja wirklich auch einfach das größtmögliche Stigma mit sich bringt, aber in dem Fall wäre es ja wirklich berechtigt gewesen.
Ja, genau.
Also ich bin tatsächlich relativ überzeugt davon, dass er die Taten begangen hat. Also wie gesagt, am Anfang habe ich ja noch gesagt, man weiß es nicht, weil es gibt keine Beweise. Es kann sein, dass er einfach nur zufällig irgendwie immer in der Nähe war und einfach, weil er so ein Typ war, der die Nähe von Kindern einfach gesucht hat, da habe ich immer so ein bisschen Michael Jackson vor Augen. Also jemanden, der sich ja auch irgendwie so Peter Pan-mäßig immer gerne mit Kindern umgeben hat, weil der vielleicht auch einfach selber sehr infantil war. Und vielleicht war Rand das auch oder ist Rand das auch, aber ich glaube, es deutet halt trotzdem unglaublich viel darauf hin, dass er halt auch wirklich einfach diese dunkle Seite hat und einfach auch, ja, Straftaten begangen hat.
Ja, also gut, dass du nochmal diese Infantilität ansprichst, weil, also vielleicht ist das zu viel Interpretation, aber von dem, wie er gehandelt hat, auch von vor allem mit diesen vielen Kindern, die er damals in den Van gelockt hat, kann ich mir vorstellen, dass er sich vielleicht eher auf derselben Ebene wie Kinder gesehen hat, Stichwort eben diese Infantilität, dass er den Kindern nicht wehtun wollte, dass er vielleicht auch in dem Sinne nichts Schlechtes an seinen Taten an den Kindern gesehen hat, weil vieles davon kommt mir ja eher vor, als würde er einfach Zeit mit den Kindern verbringen wollen, würde er einfach sich mit ihnen identifizieren auf irgendeine sehr kranke Art und Weise, aber trotzdem, weil auch wo in dem Fall, wo er die Mutter angerufen hat etc., vielleicht hat er dem Kind wirklich nichts angetan und es ging ihm wirklich nur darum, diese Masturbationsvideos von der Mutter zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob das zu viel Interpretation ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich mit den Kindern irgendwie vielleicht identifiziert hat.
Ich habe das oft gedacht, das Problem ist leider, dass es zu seinem Geisteszustand oder auch zu seinem Intelligenzquotienten so eigentlich keine Informationen gibt.
Schade, ja.
Ja, also es gibt so, man konnte online mal Briefe einsehen, die er geschrieben hat. Wenn man sich die so angeguckt hat, dann konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass er simpel gestrickt ist. Aber ob man da, wie gesagt, so eine Infantilität bei ihm erkennen konnte oder so ein Identifizieren mit Kindern oder sich selber als Kind identifizieren, das kann man leider nicht rauskristallisieren und da gibt es auch keine Informationen. So, das wäre tatsächlich eine interessante Information gewesen, ja.
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation, reine Interpretation von den ganzen Infos, die du jetzt gegeben hast. Es wäre halt einfach richtig, ich will nicht sagen cool, aber schon interessant zu sehen, wie denn sein Intelligenzquotient wäre oder wie denn seine geistige Lage eingeschätzt wird von irgendwelchen professionellen Leuten.
Ja, das hatte ich halt auch gedacht, weil auch mit dem, dass er eben diese 11 Kinder da mal gekidnappt hat praktisch und mit denen einfach losgefahren ist und was Cooles gemacht hat, wie so Flugzeuge anschauen. Da habe ich mir halt auch gedacht, okay, vielleicht will er einfach nur mit den Kindern abhängen und weil er irgendwie auf dem gleichen Level ist wie diese Kinder.
Ja, ja, vielleicht findet er es mit den Flugzeugen ja genauso spannend, ne?
Wie ein vielleicht, Kind. Ja.
Ja, eben. Vielleicht will er denen einfach zeigen,
das
was er cool findet.
Das habe ich da auch gedacht. Dann habe ich aber weitergedacht und habe gedacht, das kann auch einfach sein, dass er wollte, dass diese Kinder irgendwas Positives mit ihm verknüpfen, dass es ihm dann leichter fällt, bei späteren Kontaktaufnahmen die dann irgendwie mitzunehmen. Ne?
Aber das hat er ja nicht getan.
Hat er nicht, aber er ist ja auch aufgefallen.
Naja gut, weil ja auch dann die Eltern gesagt haben, hey, was soll das?
Der Gedanke ist clever. Also, dass die...
Also hätte er die zurückgebracht und wäre nicht behelligt worden, dann hätte er vielleicht so diese Saat gelegt für spätere Interaktionen. Ne? Aber dadurch, dass das natürlich aufgefallen ist und dass er dann auch angeklagt wurde und auch 10 Monate absitzen musste dann dafür, hat er vielleicht halt Abstand genommen. Ne?
Ja gut.
Ja klar, aber ich denke auch, dass die diese 11 Kinder nicht gesagt haben werden, nee, das war voll weird, sondern die werden gesagt haben, ja, das war voll cool, wir haben Flugzeuge
angeguckt. Wie gesagt, die haben mit ihm am Flughafen abgehangen, die haben so ein bisschen geguckt, wie Flugzeuge steigen, er hat den Burger und Cola geholt, ne? Die hatten einfach einen coolen Trip so.
Also ja. Es wäre schon smart, wenn er damit das Vertrauen erschleichen möchte, aber auf der anderen Seite... Bei den anderen hat er sich ja auch nicht viel drum geschert, ob eine Verbindung zu ihm aufgebaut werden konnte.
Aber was, wenn er das einfach gemacht hat, weil er irgendwie Schuldgefühle hatte wegen anderen Taten und er wollte das halt wieder gut machen?
Aber es stimmt schon, was Jess sagt, ne? Bei anderen hat er sich wirklich gar nicht drum geschert, bei Holly Hughes sogar noch dann auch zu sagen, ja, wir haben öfter mal Verstecken gespielt, ich kannte die, ne? Also da hat er diese Connection einfach total unumwunden zugegeben. Keine Ahnung, also es ist natürlich auch schwer... in den Kopf von so jemandem gucken zu wollen und sich zu überlegen, warum könnte der irgendwas getan haben. Ne?
Ja, und es wird auch keinen Sinn machen, wenn er wirklich alle 11 Kinder auf einmal irgendwo mit hinnimmt, nur um da den Grundstein zu legen. Und dann sagen wir mal, geht er dann wirklich auf eines der Kinder los? Die reden doch dann untereinander, oder?
Ja, vor allem, wie soll er das denn machen? Also er kann ja dann auch nicht einfach alle 11 Kinder mitnehmen.
Jedenfalls nicht gleichzeitig. Und die können ja dann auch Aussagen gegen ihn, falls jetzt eines von diesen Kindern verschwindet, sagen, okay, der Mann, mit dem waren wir mal unterwegs, etc. pp. Also, ja, wenn ich dann einen Grundstein legen möchte, dann vielleicht mit jedem Kind einzeln oder so.
Er hat ja die Erfahrung gemacht, dass 3 Jahre zuvor er diese 15-Jährige offensichtlich vergewaltigt hat, die dann aber keine Anklage erhoben hat, weil sie offensichtlich Schiss vor ihm hatte. Ne? Und er könnte natürlich gedacht haben, ja, wenn ich so eine 15-Jährige einschüchtern könnte, dann kann ich das bei Kindern natürlich auch. Also so, und wir wissen auch, Kinder sind beeinflussbar. Es gibt ja auch da wirklich mannigfaltige True-Crime-Geschichten, wo Kinder eben Opfer von Sexualstraftaten werden und wo die Täter die dann eben noch nicht mal mit Gewalt irgendwie ruhig stellen, sondern denen einfach nur erzählen, das ist jetzt unser Geheimnis hier zwischen uns beiden, das darfst du keinem erzählen, ne? Oder denen irgendwelche Geschichten erzählen, wenn du das erzählst, dann ist deine Mama sauer auf dich oder so. Ne? Kinder glauben halt auch vieles.
Ja, weil Kinder wissen es halt nicht besser.
Und ich meine auch nicht, dass die jetzt irgendwie zur Polizei gehen und da irgendwas sagen oder zu ihren Eltern, sondern eher, dass sie untereinander sprechen. Ich sag jetzt mal, das ist eine Gruppe von 11 Kindern und eines davon verschwindet. Die werden untereinander wahrscheinlich auch spekulieren. Und wenn, ich sag jetzt mal, dann geht er nochmal zurück, holt sich das nächste Kind. Irgendwann werden die doch auch die Connection ziehen. Und dann bringt es ja nichts, wenn ich 11 Kinder auf einmal vorbereite, in Anführungszeichen, wenn die dann total verdächtig auf mich werden, sobald sie anfangen zu verschwinden.
Sobald das erste oder zweite verschwindet.
Also es wäre dann viel Arbeit
gesagt,
für nichts
sozusagen.
Intention war,
wissen wir auch gar nicht. Wir spekulieren jetzt ja hier einfach nur ins Blaue rein. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sowieso.
Tja, das ist auf jeden Fall die Real-Life-Cropsey-Geschichte. Und da macht es natürlich auch Sinn, da so ein bisschen diese Urban Legend, also beziehungsweise diese Verknüpfung, dass das einfach jemand ist, der mal in einer Anstalt gearbeitet hat und in irgendwelchen Tunneln abhängt. Denn das ist ja tatsächlich etwas, was höchstwahrscheinlich wirklich so passiert ist. Ne?
Auf jeden Fall. Ist das eine bekannte Analogie oder ist es eine, die du jetzt hergestellt hast?
Das habe ich jetzt einfach so erwähnt. Das ist bestimmt schon häufiger geschehen, aber...
Nee, ich finde, das passt ja super gut. Deswegen.
Ja, deswegen, also das ist ja, das liegt ja im Prinzip auf der Hand. Ne? Das ist ja quasi genau die Essenz von dieser Cropsey, zumindest von einem dieser Geschichten. Wie gesagt, es gibt ja noch andere Versionen, das hat Jess ja schon ausgeführt.
Ja, aber ich finde es trotzdem fast ein bisschen weit hergeholt, weil es ist ja, das haben wir auch in unserer Folge ja behandelt, die zwei Key Components von dieser Geschichte ist, dass es ein Mensch mit sehr vernarbter Haut ist, der entweder einen Haken hat oder eine Axt. Und diese zwei Key Components waren ja überhaupt nicht bei dem Herrn Rand mit dabei. Deswegen, ich finde es ein bisschen weit hergeholt, das so zu verknüpfen, muss ich sagen. Also es ist eine offizielle Verknüpfung, aber irgendwie komisch.
Ja. Aber ich hätte jetzt eben auch noch gefragt, wo denn jetzt diese Hakenhand herkommen soll. Weißt du? Weil ich meine, also wir wissen ja nicht, was jetzt zuerst kam, ne? Die Legend oder halt dieser Fall. Oder ob das irgendwie dann alles gespiralt ist und aufeinander aufgebaut hat und, ne?
Also ich denke, dass die Legend zuerst da war, weil Jess ja, glaube ich, erwähnt hat, dass die in den 50ern das erste Mal so aufgekommen ist. Und Rand war ja 70er, 80er, wird das auf die Legende aufgebaut haben. Und Hakenhand, ich meine, das kann ja auch beispielsweise schon früher gewesen sein. Oder das war einfach so ein Element, stille Postprinzip, jeder macht es noch ein bisschen schlimmer. Ne? So, der hat bestimmt einen Haken, der hat nur ein Auge, keine Ahnung. Also so, jeder dichtet was hinzu. Aber es stimmt, es findet sich in der Real-Life-Geschichte nicht wieder. Ja.
Aber das mit den Tunneln und so, es macht schon Sinn. Also ich sehe auf jeden Fall, wo die Idee herkommt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Crazy Typ auf jeden Fall, also so oder so, ne? Ich meine, auch wenn er jetzt vielleicht nicht für alle Verbrechen verantwortlich ist, aber ist auf jeden Fall ein Mensch, der offensichtlich tiefgreifende Probleme hat und der wahrscheinlich schon eine Therapie gebraucht hätte, als er mit diesem 9-jährigen Kind nackt im Auto erwischt wurde. Aber gut.
Absolut, ja.
Ja, definitiv.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Aber 70er Jahre, das war halt, keine Ahnung, das war eine andere Zeit, ne? Da bist du halt dann irgendwie eingesperrt worden, da wurde nicht gefragt, so was stimmt vielleicht mit dir nicht, dass das passiert ist und das war Cropsy.
Das war Cropsy, ja.
Sehr unheimlich, das Ganze.
Schwierig,
ich finde, es hat so diese schwierigen Elemente, also es hat so diese Horrorfilm-Atmosphäre, dadurch, dass da, wie gesagt, diese Tunnel unter dieser Heilanstalt sind, ne, dass da vielleicht jemand auf Opferjagd geht und es hat so viele skurrile Momente, finde ich, also die auch ja beweisbar sind. Also wie gesagt, manche Opfer sind Spekulationen, aber es ist ja nachweisbarer Fakt, dass er als vorbestrafter Sexualstraftäter einfach ganz normal seinen Namen ändern konnte, um dann irgendwie unbehelligt zu leben. Das ist ja auch schon so skurril, finde ich.
Oh ja.
Ja, das finde ich ja total krass. Ich meine, in Deutschland ist es ja, glaube ich, nicht so einfach, deinen Namen zu ändern.
Glaube ich auch nicht, nee.
So schon. Und besonders nicht, wenn du dann schon irgendwelche Straftaten
begangen
hast.
Ich habe mich da nie mit befasst, weil ich nie mit dem Gedanken gespielt habe, meinen Namen zu ändern. Aber ich würde...
Na doch, also ich glaube, in Deutschland brauchst du tatsächlich verschiedene Beweggründe, um deinen Namen zu ändern. Du musst es begründen, soweit ich weiß. Weil ich glaube, ich hatte da mal mit irgendjemandem diskutiert gehabt, dass das ein Thema war. Weil in Amerika kannst du ja einfach so hingehen und sagen, hey, ich will meinen Namen ändern. Und sind die so, okay,
nee, so ist es
und machen das
nicht,
halt.
Nee.
Und in Deutschland brauchst du halt actual Gründe dafür. Wie wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern dir irgendeinen Namen gegeben haben, der halt dafür sorgt, dass dein Ruf komplett im Eimer ist oder sowas. Oder wenn wirklich irgendwas passiert ist, keine Ahnung, wenn du den gleichen Namen hast wie irgendein Serienmörder
oder
so
vielleicht.
Okay, ja
gut, das ergibt dir auch Sinn. Also wenn das quasi ein Name ist, der dich in irgendein schlechtes Licht drückt, dass du nicht verdienst. Okay.
Genau. Also du brauchst, glaube ich, actual Gründe in Deutschland, damit du deinen Namen ändern kannst. Und ich glaube auch nicht, dass es einfach jeder machen kann, so besonders nicht
vorbestraft. Aber ich finde es ja auch okay. Ne? Ich meine, warum sollte auch jeder irgendwie sich seinen Namen aussuchen können? Obwohl auf der anderen Seite...
Du musst es halt irgendwo nachverfolgen können auch.
Ja.
Weil am Ende hast du dann so 5 Identitäten und niemand weiß mehr genau, wann jetzt was war. Und keine Ahnung, weil Bürokratie in Deutschland ist ja eh so eine Sache.
Aber wie gesagt, so oder so sollte so eine Möglichkeit jemandem nicht offen stehen, der halt pädophile Straftaten begangen hat. Aber ja, wie gesagt, unter anderem deswegen gibt es jetzt diese Gesetze halt in Amerika, dass du diese Dateien und Sexualstraftäterregister einfach auch einsehen kannst und dass beispielsweise verurteilte Sexualstraftäter ja auch, wenn sie umziehen, in der Nachbarschaft rumlaufen und Bescheid sagen müssen, dass sie jetzt da wohnen und dass sie wegen Sexualdelikten vorbestraft sind.
Oh, das finde ich so krass.
Das wird ja, das organisieren ja so die Bezirke auch selber. Also jeder hat da so seine eigene Auslegung und ich habe auch mal so ein Extrembeispiel gesehen es war in Texas, wo der zuständige Sheriff halt irgendwie die Regel erlassen hat, vorbestrafte Sexualstraftäter in seinem Bezirk müssen ein Schild in ihrem Vorgarten haben, wo dann darauf hingewiesen wird, dass da jemand wohnt, der deswegen vorbestraft. Also
krass, oder?
Ja. Naja, allgemein finde ich das ja sowieso so krass, wenn du dir vorstellst, es gibt junge Mädchen zum Beispiel, die jeden Morgen, bevor sie halt aus dem Haus gehen, auf diese Liste schauen und schauen, ob irgendwer Neues da ist und in der Gegend wohnt oder sonstiges.
Aber Es ist auch sowieso diese ganze Thematik ist so schwierig. Auch in so vielen Ländern gehört das ja fast schon irgendwie. Also man sagt ja auch hier, dass irgendwie, wie ist die Zahl, irgendwie jede zweite oder jede dritte Frau irgendwie im Laufe ihres Lebens in irgendwelche sexuellen Übergriffe verwickelt wird, so der einen oder anderen Art, ne? Also, und es gibt ja tatsächlich da noch Länder, wo das einfach nochmal viel, viel höhere Zahlen sind. Das kann und will man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass das so die Realität von manchen Menschen ist, wie du schon gesagt hast. Tag für Tag zu gucken, okay, gibt's in meiner Gegend irgendwelche Änderungen, muss ich auf irgendwen jetzt aufpassen, ne? Das ist so, Daniel und ich haben da schon mal drüber gesprochen, dass man als Mann teilweise wirklich sehr blind für bestimmte Thematiken durchs Leben geht, weil man einfach dieses Problem beispielsweise nicht hat, ne?
Ja, aber es ist schon mal gut, dass man sich dessen bewusst ist.
Ja, aber das ist tatsächlich auch, die Beschäftigung mit True Crime hat mir das tatsächlich auch so ein Stück weit gebracht, ne?
Auf jeden Fall. Also ich sage auch immer gerne, es ist vielleicht ein bisschen so eine Berufskrankheit als Podcaster, auch wenn es ein Hobby ist, dass du halt mit viel offeneren Augen durch die Welt gehst und dir halt auch viel mehr Sorgen machst über Dinge, die jetzt passieren könnten oder so und auch Menschen ganz anders ansiehst.
Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich das Hobby jetzt erst relativ spät für mich entdeckt habe. Ich bin früher zu Schulzeiten so per Anhalter durch halb Europa gefahren. Wenn ich da so im True Crime Ding gewesen wäre, hätte ich mir bei jeder zweiten Fahrt irgendwie in die Hose gekackt oder so. Aber naja.
Ja. Naja, als Jugendlicher denkt man eh immer, man ist so
voll
unantastbar voll, und ja, sonst voll. Was. Also was ich da gemacht habe als Jugendlicher, würde ich jetzt nicht mehr machen, du. So nachts mit Kopfhörern drin, voll Musik, laut durch den Park gehen, ja, okay, das will ich jetzt nicht machen. Ja, du sowieso, aber weißt du, ja, wir sind ja eh ein bisschen paranoid hier.
Ja, ich find's so krass, also ich meine, Daniel und ich, wir haben da schon oft auch drüber gesprochen, auch so privat, ne, ich finde so Vergewaltigung, das ist so ein Verbrechen einfach, was ich so unfassbar ekelhaft finde. Bei Mord, je nachdem, was es für Motive gibt, kann man da so eine gewisse, also man kann ein Verständnis aufbringen teilweise, ne, also es gibt natürlich auch viele Morde, die natürlich einfach total abartig sind und die kein Verständnis erwarten können, aber es gibt halt welche, wo man sich denkt, so ja, okay, das ist nachvollziehbar. Aber das Stellen der eigenen Bedürfnisse oder des eigenen Verlangens über die Selbstbestimmung einer anderen Person, das ist halt so abartig.
Ja, also du könntest nicht irgendwie mal von Selbstverteidigung oder aus Handeln in der Not irgendwie ausgehen. Ich meine, wenn ein Mensch stirbt, kann man ja immer noch irgendwie sagen, okay, vielleicht war es Selbstverteidigung, vielleicht war es ein Unfall etc. Aber es gibt keine Art bei Vergewaltigung, wie man es drehen und wendet, wo genau, es ein Unfall oder Selbstverteidigung ist. Es ist immer nur einfach eine hedonistische Sache und mehr ist das auch nicht.
Ja.
Ich habe da neulich noch irgendwas gelesen, irgendeine Schlagzeile aus Mexiko. Ich musste mal nachprüfen, ob das stimmt oder ich muss das nochmal irgendwie zusammenkriegen. Da war, glaube ich, eine junge Frau, die hat während ihrer Vergewaltigung den Täter bewusstlos geschlagen und wurde dann aber von dem wegen Körperverletzung angeklagt und musste auch in Haft. Und die ist jetzt freigesprochen worden, ja.
Krass.
Ja, hoffe ich doch.
Ja, hoffe ich doch, also.
Aber nur nach öffentlichen Protesten, wenn ich das, also ich muss das nochmal recherchieren und euch dann schicken. Ich habe das die Tage gelesen und habe gedacht so, ey, das kann nicht euer Ernst sein.
Bitte, ja, also tut mir leid, wie dreist musst du auch sein, als der Vergewaltiger die Frau dann anzuzeigen wegen Körperverletzung? Wie verdammt dreist muss man sein?
Halt, ja, weil wenn du dir sicher bist, dass hier die Jury und die Richter auf deiner Seite stehen werden, weil du die Sachen drehen kannst, wie du möchtest.
Ja, okay, fair.
Weil am Ende ist ja ganz oft Aussage gegen Aussage. Weißt du, was ich meine? Weil du hast ja ganz oft keine Zeugen.
Das stimmt, ja.
Ja gut, und Mexiko ist tatsächlich ja, was so sexuelle Übergriffe angeht, nochmal eine ganz andere Nummer.
Ist ja schwierig.
Das Thema ist schwierig, der Fall war schwierig.
Es ist sehr schwer, ja.
Alles schwierig in dieser Folge.
Alles schwierig, ja.
Aber hoffentlich ist das, was wäre, wenn nicht so schwierig. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen.
Oh, ich bin
Gibt's ja mittlerweile ein Ergebnis.
Uiui.
Ich gucke mal, es ist natürlich B und es war sehr eng.
Oh, es ist B.
Jetzt kann ich ja sagen, ich habe auch für B gestimmt.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Weil ich wollte es vorher nicht sagen, um das Ergebnis nicht irgendwie unbewusst zu beeinflussen.
Ja, ich habe aber auch für B gestimmt, weil ich war so B für Bran, let's go.
Ich habe auch unbewusst B für Bran genommen.
Also mir tut es ein bisschen um den Philipp leid, weil er durfte jetzt selbst ein Was-wäre-wenn vorlegen und der hat auch relativ kurzfristig improvisiert und dafür echt eine ganz geile Idee irgendwie auch geliefert.
Das können wir ja nochmal einbauen, das kriegen wir bestimmt
genau, hin. Genau, das denke ich halt auch. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über dieses Ergebnis, weil ich mit dieser Frage auch schon seit längerem liebäugle. Tja, mit wem fangen wir denn jetzt mal an?
Ladies first.
So sehe ich es auch.
Scary.
Baby Bran. Was wäre, wenn? Oh, es hat sich gereimt. Bran, was wäre, wenn?
Nice.
Was wäre, wenn dir eine sportliche Aktivität deiner Wahl perfekt gelingen würde? Welche wäre das?
Schwierig, du, ich bin nicht so sportlich.
Aber also die Idee ist, vielleicht gibt es ja irgendetwas, was du schon immer mal machen wolltest. Aber irgendwie hat es aus gewissen physischen Gründen nicht geklappt. Oder oder Trainingsgründen, keine Ahnung.
Wolltest immer schon eine kleine Ballettmaus sein?
Oh mein Gott.
Nee, das nicht. Also ich bin ich bin richtig Fan von Bogenschießen und ich habe das früher auch gemacht, aber ich konnte dann halt aus verschiedenen Gründen nicht weitermachen und ja.
Voll geil. Da haben wir drüber gesprochen im Rahmen des Falls Tanja Kreff, der euch ja safe ein Begriff ist.
Yep.
Und die hat ja auch Bogenschießen als Hobby betrieben. Wir sind so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, wie wir uns so als Kinder so unsere Bogen gebaut haben. Und ich finde es eigentlich ein total cooles Hobby. So, auch ein total
ungewöhnliches
Hobby. Ne? Also,
es ist auch sehr gut für den Rücken.
Ich hätte auch gedacht, dass es ein Hobby ist, das man jederzeit starten kann. Ich habe da witzigerweise heute noch drüber nachgedacht.
Oh. Also ich habe auch noch verschiedene Bögen zu Hause. So ist es nicht. Also halt so Sportbögen. Ne? Weil ich habe das wirklich ein paar Jahre lang gemacht. Aber da war ich halt so, keine Ahnung, was... So 12, weiß nicht. Und ich habe das eine Zeit lang gemacht. Also mein Bruder und mein Vater haben das auch gemacht. Und es war halt so ein bisschen so ein Family-Ding. Meine Mutter hatte nie Lust, aber ja. Und es war eigentlich immer richtig fun. Und ich habe richtig Spaß dabei gehabt. Auch wenn ich dann halt richtig fertig war. Weil während du das machst, merkst du gar nicht, wie anstrengend es ist. Aber einen Tag danach kannst du deinen Arm nicht mehr bewegen. Okay.
Aber das ist ein cooles Family-Ding. Also so als ganze Familie dann irgendwie so Bogenschießen finde ich total cool. Also meine Familie, die war immer so, so tennismäßig und ich war immer außenstehend, weil ich Tennis scheiße fand. Aber so Bogenschießen, da wäre ich dabei gewesen, auf jeden Fall.
Voll. Das ist schon cool, ja.
Darf ich fragen,
hast du jetzt aber vorgelegt.
Darf ich fragen, warum du aufgehört hast oder ist das irgendwie zu...
Ja, nö, kein Ding. Weil also du musst halt immer schauen, wo du dann Bogenschießen gehst. Und das Problem war halt, also wir haben halt in so einem Dorf gewohnt und da hatten die halt so einen Verein. Und dann das Problem beim Bogenschießen ist halt, du hast halt so einen ganzen Koffer oder Rucksack voll mit Zeug, das du mitnehmen musst, ne? Mit deinem Bogen und den Pfeilen und alles mögliche an Ausrüstung und so. Wir sind dann halt umgezogen und ich konnte da halt dann nicht mehr hinfahren, laufen, sonstiges zu diesem Verein. Und wir sind zwar nicht weit weggezogen, aber es hatten meine Eltern auch keine Zeit mehr, uns halt da hinzufahren, wenn halt Training war. Weil das war halt immer so unter der Woche abends oder so und mein Vater war halt immer spät arbeiten und dann konnte uns halt auch keiner hinfahren.
Der Transfer mit dem ganzen Kram.
Und ja, deswegen hat sich das dann, genau, deswegen, weil ich wäre sonst auch mit dem Fahrrad gefahren, es waren 5 Kilometer, das ist nicht das Problem. Aber wenn du halt dann so einen ganzen Bogenkoffer hast, ist es schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, verständlich.
Ja, aber ich habe wirklich schon die letzten Jahre überlegt, ob ich es nicht wieder anfangen soll, aber ich habe gehört, in der Stadt, wo ich jetzt wohne, ist der Verein nicht so gut. Sind die Leute nicht so in Ordnung anscheinend, deswegen gucke ich mal, ob ich vielleicht irgendwann anders wieder anfange.
Die Leute nicht so in Ordnung, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, ja.
Das ist alles nur Hörensagen, also ich weiß es selber nicht, aber ne,
ja.
Wer weiß.
Ne, aber wie gesagt, cooles Hobby, also hätte ich gefeiert auf jeden Fall.
Ja, oh, ja. Sehe ich auch so.
Ja, ja.
Jess, was ist bei dir, Jess?
Also honestly, nachdem du von Ballett angefangen hast, habe ich meine Antwort geändert, weil eigentlich hätte ich gerne gesagt, irgendwas mit Sprinten und Laufen, weil mir das wahrscheinlich im Leben am meisten bringen würde. Aber jetzt, wo du sagst, Ballett oder Eiskunstlauf tatsächlich.
Oh, Eiskunstlauf, wie geil.
Also ich habe mal Ballett gemacht als Kind.
Oh, sowas finde ich so cool.
Und Ballett unterschätzt man immer gerne. Das ist ein sauheftiger Sport, der fordert dich sowohl physisch als auch psychisch. Und ich denke, wenn du das wirklich gemeistert hast, dann hast du eine incredible ability, dich zu konzentrieren und dich zu bewegen, deinen Körper anzuspannen. Und das sehe ich beim Eiskunstlauf dann eben genauso. Also das hätte ich gerne. Diese ausgeprägte Ability.
Voll. Ich finde, das ist auch wirklich so eine Kunstform.
Ja, eben. So, ich hätte gerne das Kreative, weil das fördert mich eben in dieser Konzentration und in der Kreativität. Und dieses ganze, das Bewegungsspektrum, so viel Körperspannung, wie du dafür brauchst, ist wahrscheinlich genauso wie beim Bogenschießen. Man unterschätzt das sehr gerne, aber einfach nur so zum Beispiel auf dem Eis zu stehen oder auf deinen Zehenspitzen zu stehen, verlangt so viel Muskelkraft. Mhm. Das merkst du halt dann am nächsten Tag, aber du merkst es halt auch heftig.
Mhm. Aber ich lerne auch hier Dinge über dich. Ich wusste gar nicht, dass du mal Ballett gemacht hast.
Ich bin mir sicher, das habe ich dir mal erzählt.
Nee.
zwei Jahre lang.
Ich hab das nicht gewusst. Also wenn, dann hab ich das zwei voll Jahre verdrängt, lang, ey. Uff, wie alt warst du denn da?
8 oder 9?
Krass.
Also, das ist ein sehr, sehr, ja, intensives Hobby ist, beziehungsweise eine sehr intensive Geschichte und auch sehr viel Disziplin und so fördert, das weiß ich. Ich war mal mit einer Balletttänzerin zusammen vor ewigen Zeiten und ich habe das dann da mitbekommen. Auch große Hochachtung vor den Leuten, die das durchziehen, definitiv.
Absolut, ja.
Ist ja auch konstantes immer, genau. Training, ne?
Ja, und halt auch so, also keine Ahnung, ob das jetzt allgemeingültig war, aber da war halt auch so eine, irgendwie so eine relativ stutenbissig toxische Atmosphäre immer, wo man sich so gegenseitig immer so angestachelt hat. Na, egal.
Ja,
Ja, ja.
Es ist schon, es ist, glaube ich, wenn man es so sieht, es ist ein ganz cooles Ding so. Also diese, man kann auch so als Zuschauer, als jemand, der mit Tanz so gar nichts am Hut hat, einfach diese Körperbeherrschung irgendwie wertschätzen, finde ich. Also als jemand, der irgendwie ästhetische Dinge mag, ist das auch gut anzusehen, ja.
Okay, Fabian, und welche Sportart wäre es denn bei dir?
Tatsächlich habe ich da auch eine ganz klare Antwort und zwar Pelota. Das ist so ein baskisches Ballspiel, so ein bisschen wie Squash. Also man hat da so lange korbähnliche, also aus Korb geflochtene Fanggegenstände, die sehen so aus wie so lange Haken, die hat man an der Hand, also auch so ein bisschen Cropsy-mäßig. Mhm. Und damit kann man Bälle abfangen, wie so Squash-Bälle, und die mit hoher Geschwindigkeit auch gegen Wände werfen. Und ich habe den genauen Sinn des Spiels noch nicht verstanden, aber es hat auch damit zu tun, dass man Gegner rauswerfen kann und dann so Last Man Standing-mäßig, und das sieht einfach unheimlich spaßig aus. Es ist so ein baskisches Ballspiel, was es auch nur im Baskenland gibt. Habe ich mal im Urlaub gesehen und in einem Bud Spencer-Film.
Geil.
Finde es seitdem total geil. Und meine zweite Wahl wäre Lacrosse. Das ist so ein US-amerikanisches Spiel, nice. Das angeblich auf so ein altes Indianerspiel zurückgeht, wo man quasi auch mit so Schlägern, an denen Fangnetze befestigt sind, die sehen aus wie diese Teile, womit man Äpfel und Birnen vom Baum pflückt.
Mhm.
Und damit werden halt mit einem Ball geworfen, / gefangen und über ein Spielfeld transportiert und auch auf Tore, also wie beim Fußball.
Oh, es geht bestimmt voll ab.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Spiel. Das kenne ich tatsächlich auch nur vom Zusehen. Und das sieht aber einfach so aus, als ob es unglaublich viel Spaß machen würde.
Ja, und es sieht auch so powerful aus. Also da brauchst du auch sehr viel Körperspannung und Konzentration. Also
auf jeden
nice.
Fall. Ja, auf jeden Fall.
Und es ist schon außergewöhnlich.
Ja, ich habe mal irgendwie, ich habe mal tatsächlich, also nicht dauerhaft, aber mal so probeweise so Feldhockey gespielt. Und ich fand das ziemlich geil. Und Lacrosse stelle ich mir als den coolen großen Bruder von Feldhockey vor.
Stimmt, nice. Ja. Jetzt, wo du es sagst,
krass,
ich seh's.
Krass, ja. Also ich fand auch Lacrosse schon immer irgendwie faszinierend. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin das erste Mal mit Lacrosse in Berührung gekommen, als ich so Teen Wolf geschaut habe.
Teen Wolf, ja.
It's been a while. It's been a while, aber.
Ja, genau.
Ja, voll. Ja. Ich fand das richtig komisch und dann habe ich es mir angeschaut und war so like, oh, das ist eigentlich gar nicht so seltsam. Aber irgendwie, ja, das ist halt
ja,
hier
genau.
Nicht so vertreten, ne?
Nehme ich überhaupt nicht. Und. Ja, schade. Also das würde ich wirklich gerne
schade.
Mal. Und Daniel, du?
Dann importiere es doch und gründe einen Verein. Fabian.
Fang doch an. Mach den ersten Schritt.
Also ich kann sagen, bei mir wäre es auf jeden Fall, ich schwanke eigentlich zwischen zweien, aber das ist nicht so ganz fancy, aber amerikanisch. Ich würde ganz gerne so richtig cool Basketball spielen können. Also mit Dunken und alles drum und dran.
Nice.
Das ist mir irgendwie nicht, wie soll man sagen, gegönnt. Und insofern wäre das für mich auf jeden Fall eine geile sportliche Aktivität, die ich ganz gerne einmal machen würde. Und die Alternative wäre tatsächlich Turmspringen.
Okay.
Ich finde, ja, das ist, ich sehe denn, wenn ich mir das so ansehe, denke ich immer, boah, alter Schwede, ich habe richtig Schiss, ne? Also das ist ja, was die alles, weiß nicht, also A, wie hoch das ist, B, aber auch wie, was für eine Körperbeherrschung die dabei natürlich auch im Start haben, aber auch wie nah die teilweise an diesem Absprungbrett vorbeisegeln, um dann wirklich dann ihre Pirouetten und Kerzen und weiß nicht alles in der Luft zu machen. Das finde ich halt einfach mega. Und ja, das wäre bei mir auf Platz 2.
Aber auch so Skisprung, das ist auch so ein Ding.
Ja, das wäre auch cool,
und
stimmt.
Wo ich auch denke, so super Schiss vor, aber es ist bestimmt geil. Oder auch so, keine Ahnung, Bob fahren, also so halt jetzt nicht Bob fahren im Winter, haha, Skipiste, sondern wirklich so dieses im Eiskanal, ne? Es gibt super viele Sportarten, die mega spaßig aussehen, aber ja, auch irgendwie Überwindung kosten.
Voll, voll. Aber ich denke mir dann immer so, was könnte ich noch von dieser Sportart weiter mitnehmen? Und ich weiß nicht, was ich mir so von Skisprung und Bobfahren wirklich mitnehmen könnte.
Das hilft dir halt so im Überleben nicht so.
Unter dem Aspekt habe ich das gar nicht gesehen. Ich wollte einfach nur Spaß haben.
Ja, okay, fair.
Du wolltest einfach cool sein.
Das Leben ist ein Überlebenskampf.
Also beim...
Just so, sprinten.
Beim Überleben, aber vielleicht die Körperspannung vom Ballett, die könnte beim Überleben helfen auf jeden Fall.
Ja, ja eben, deswegen meine ich es ja.
Stimmt, ja. Aber weißt du, was auch cool wäre fürs Überleben?
Ja,
so ein Bowling.
Vielleicht,
oder?
Das ja.
Oder so, Fall. Oh, weißt du was ich, oh mein Gott, can immer. I change my answer?
Hoffe ich, keine Ahnung, das ist nicht mein Podcast.
Parkour.
Ja, kannst du.
Ja, ist voll okay.
Oh mein Gott, Parkour.
Oh mein Gott, ja.
Oh, ich wollte schon immer mal Parkour ausprobieren. Ich finde das so cool, aber ich habe halt keine Muskeln für sowas und keine Ausdauer.
Das stimmt, Parkour ist cool, ja.
Das ist, glaube ich, auch cool, ja.
Wir haben, ich glaube, wir haben in der Oberstufe am Gymnasium haben wir so, ein paar Monate haben wir so Parkour gemacht und das war richtig cool. Also haben wir uns halt so ein Parkour aufgebaut mit diesen Geräten im Sportunterricht, weil die Lehrerin war so, wir machen jetzt Parkour. Und es war so cool, honestly. Es waren halt so Basic-Dinger, aber es war so cool, wenn du so an der Wand langläufst.
Aber Turnen wäre auch voll geil. Also das richtig zu meistern.
Also Sportunterricht und Lehrerin, da reißt du bei mir ganz krasse alte Wunden auf.
Oh no.
Ich habe da neulich noch drüber nachgedacht. Ich habe irgendwie so auf der Realschule, was war das denn, 7., 8., 9. Klasse, wir haben, glaube ich, 3 Jahre am Stück nur getanzt, weil diese Lehrerin, die wir hatten, einfach, die hatte halt keinen Bock auf irgendwelche anderen Sachen. Und wir haben dann so Scheiße gemacht, wie Macarena zu tanzen und so, ne?
Nein, oh Gott.
Und dann wurde zwischendurch mal so eine Stunde Fußball gespielt oder irgendwie Basketball. Man war dann irgendwie so, ja, geil, geil, geil. Und dann nächste Woche wieder, wir tanzen wieder.
Macarena Part 2.
Absolut traumatisch, wirklich absolut traumatisch, ja.
Bruh. Aber wir haben auch sehr viel Tanzen gemacht und ich hab's immer gehasst.
Wir haben fast gar nicht getanzt. Das fand ich immer scheiße, weil Tanzen war wenigstens was ich tun konnte. Weißt du?
Hättest du mal getauscht mit uns. Ja, weißt du, wo ich geheult habe? Auf dem Schwebebalken und so auf dem, wie heißt das hier, wenn
ja,
diese
ich weiß,
zwei
was
auf dem Barren.
Genau.
Ja, oh nee, da, ich bin
nee,
da nicht mal hochgekommen,
okay. Da
habe
ich wenigstens so eine pädagogische Note bekommen,
können.
Weißt du, weil ich es versucht habe. Mein Steckenpferd, das Schlimmste, was mir immer passieren konnte, war Dauerlauf. Da habe ich immer gesagt, nee, mache ich nicht, tragen Sie mir bitte eine 6 ein.
Nee, Dauerlauf habe ich schon immer gemacht, aber ich hatte einmal beim Dauerlauf, hatte ich einen Krampf im Bein. Dann bin ich noch so weit weitergelaufen, bis ich eine 4 hatte und dann war ich so, ich lege jetzt dahin. Mir
4 reicht.
Also Barren und Reck fand ich mal total cool, aber Laufen, also das Ding ist, schmeiß mir einen Fußball hin, dann kann ich irgendwie 2 Stunden laufen, aber wenn ich einfach joggen soll, dann habe ich nach 5 Minuten keinen Bock mehr. Das ist so...
Absolut. Schlimm. Nee, habe ich nicht mitgemacht.
Ich habe es auch immer gehasst. Daniel, willst du noch 3 neue Szenarien für nächstes Mal raushauen?
Nee, nur 2, weil möglicherweise kommt das dritte Szenario von unseren lieben Gästen.
Ich hab was.
Hast du was? Wenn, also.
Ich struggle. Ich hab. Nee.
Okay, Fabian, bist du raus?
Ich bin raus. Dann schreib mir bei WhatsApp, wenn ich wieder rein darf. Ich mach jetzt die Kopfhörer aus.
Ja, bist du raus? Jetzt seht ihr mal, wie das ist totale Vertrauensbasis, Leute, ne?
Absolut,
ich hab das, ich hab das jetzt mit Philipp neulich schon gesprochen. Also ihr seid jetzt auch live meine Zeuginnen, dass ich jetzt wirklich nur darauf vertrauen kann, dass ihr nicht zuhört.
Mhm.
Und genau, also ihr könnt natürlich auch gerne, total gerne, beide ein Was-wäre-wenn anliefern, wenn ihr spontan eine Idee habt. Also ich habe eine längere Liste, ich habe noch ganz viel, was man dann noch ergänzen könnte. Deswegen, jetzt seid ihr einmal hier.
Also ich habe 1, take it or leave it.
Wir nehmen es auf jeden Fall.
Okay.
Ja, sag mal 1, vielleicht fällt
okay,
mir
okay, soll ich schon
ein.
Oder willst du zuerst,
ja, klar.
Daniel? Okay.
Nee, hau raus.
Was wäre, wenn ihr die Eigenschaft von allem übernehmt, was ihr konsumiert? Was würdet ihr als erstes konsumieren und wovon würdet ihr euch auf jeden Fall fernhalten?
Boah, das ist mega, warte mal, da komme ich gar nicht mit beim Mitschreiben. Von allem...
Warum ist denn
ich,
so?
Ich remember the book I'm reading?
Yes, and now tell me why my first thought was, was, wenn ich jetzt einen Menschen konsumiere?
So, warte mal, was wir konsumieren, was wäre das Erste?
Was wäre das Erste, was ihr konsumieren würdet, um halt die Eigenschaft zu bekommen? Und was, wovon würdet ihr euch auf jeden Fall fernhalten?
Ah ja, okay. Das ist krass. Das finde ich schon mega. Außer Konkurrenz. Wollen wir einfach mal alle veräppeln, einfach sagen, ist A, B und C gleichzeitig?
Also wenn ihr das unbedingt beantworten wollt, also mich würde
das,
die Antwort interessieren.
Das möglicherweise kriegen das hier 1, 2 Hörer mit, wenn wir das hier so machen. Das wäre
God damn it.
Politisch nicht ganz korrekt, okay.
Oh nein.
Ich tippe immer noch.
Ihr könnt das ja immer mal wieder auf die Liste
setzen.
Weißt
du, nee, dann habe ich...
Fernhalten. Wenn das nicht genommen wird, auf jeden Fall.
Ja, dann.
Das ziehe ich knallhart durch. Okay. Jess, warst du es jetzt oder Bren? Ich habe gar nicht geguckt, wer jetzt gesprochen hat.
Jess war okay. Das.
Bren, hast du was?
Aber dann habe ich jetzt gar nichts wirklich, weil, nee, wie soll ich denn da mithalten? Habe ich gar nichts, ey.
Okay.
Kommen die mit so richtig komischen
Ich bring mal eins von mir und dann kannst du ja gucken, ob dir noch eins einfällt in der Zwischenzeit. Ja? Okay. Was wäre, wenn du die Muse deines Lieblingskünstlers sein könntest? Wer wäre das?
Das ist nice.
Das ist krass. Mann, ich bin nur so schlecht in sowas. Ich kann das gar nicht.
Ich hätte noch eins, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
Jess weiß, dass ich gar nicht kreativ bin bei sowas. Bei anderen
sie
Sachen
ist kreativ,
schon, bei sowas
aber nur, wenn
nicht.
Sie ein bisschen Vorbereitungszeit bekommt.
Ja, das ist aber auch wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Valid. Ist
ja, das war jetzt
das
sehr spontan.
Ich habe ein schlechtes Gewissen. Jess, darf?
Nee, kein Stress. Wenn Jess
das klar
frei
für dich?
Hat, dann
okay,
passt
cool.
Das schon.
Dann machen wir das so.
Okay, was wäre, wenn euch morgen jemand auf der Straße anspricht, euch ein Buch gibt und sagt, da drin steht, wie euer Leben von jetzt an garantiert weitergeht? Würdet ihr es lesen oder nicht? Und was würdet ihr euch davon erwarten?
Nee. Bruh. Gott. Das ist ja schrecklich.
Ich glaube, ich kenne schon die Antwort darauf. Wir nehmen das auf jeden Fall mit rein, aber wir hatten schon mal ein ähnliches Szenario.
Ah, damn, was? Wusste ich gar nicht.
Ja, ist nicht schlimm. Aber von daher werde ich Fabians Antwort auf jeden Fall kennen. Wir nehmen es aber trotzdem mit rein. Morgen jemand anspricht mit einem Buch. So, ich tippe später weiter. Dann würde ich sagen, holen wir Fabian mal zurück, oder?
Yes.
Okay, ich schreibe ihm gerade.
Das ist richtig Vertrauensbasis hier.
Würden wir nie tun, ne?
Ich würde das da nicht trusten hier, also. Nee, die hört
aber
so
hey,
so neugierig.
Sind wir uns einig, dass wir uns nicht vertrauen?
Ja, schon.
Ihr könnt es ja mal ausprobieren.
Vielleicht.
Ich hab zum Ende der Folge, und das tut mir leid, dass ich jetzt so abrupt vom Ende spreche, aber ich sehe gerade, es ist echt spät, ich muss morgen arbeiten. Ich habe zum Ende der Folge noch ein Was-wäre-wenn für uns alle. Und zwar hat das eine Zuhörerin mir geschickt, auch im Hinblick auf diese Folge, weil sie wollte, dass wir das beantworten, explizit, wenn ihr dabei seid.
Okay.
Und ich finde diese Frage, die ist so weird, aber irgendwie auch witzig. Und deswegen dachte ich, damit beschließen wir das Ganze.
Okay.
Daniel, auch an dich, ne? Also wenn ihr oder auch ich eine Wette gegen einen Flaschengeist verlieren würden und unser Einsatz wäre gewesen, dass wir ein zweites Paar Genitalien bekommen, also ihr Vaginas, wir Würstchen und Beilagen, wo würden wir die tragen wollen?
Okay. Oh mein Gott.
Also erstmal, wie kommt man auf diese Frage, aber ich find's
warum
mega witzig, ich weiß nicht, wo ich... Keine Ahnung, du hast gegen ihn gefehlt verloren.
Ich finde das viel lustiger mit der Flaschengeist. Ich habe wo...
Ja, und du bist
aber
jetzt,
allein
du bist,
von der Anatomie, das ist ja richtig
ja.
unpraktisch.
Ja, und du bist jetzt wirklich ein Hodenkobold. Du kriegst jetzt ein zweites Paar Hoden.
Ist unten klar, soweit.
Und, aber wohin, ne?
Also ich würde sagen, also auf jeden Fall muss es versteckt sein, nicht auf die Stirn. So versteht schon mal fest.
Ja, okay. Ich glaube, ich habe meine Antwort.
Ja. Aber es ist doch überall unpraktisch.
Ich weiß nicht. Es hat ja auch damit zu tun, ob das zweite Paar auch eine Funktion erfüllt.
Ich wollte gerade sagen, hat das auch, also ist das nur ästhetisch oder hat das dann auch ne Gefühl und so?
Also wenn es einfach nur dekorativ da ist, dann kann es ja im Prinzip überall, kann man es auf den Rücken packen, ne? Aber wenn es halt auch einen Zweck erfüllt, dann sollte man es ja schon irgendwie auch taktisch clever anbringen.
Ja.
Um was für Sachen reden wir hier eigentlich? 2 Uhr nachts und wir sprechen über wirklich ein sehr skurriles
Thema.
Also
nach dieser japanischen Toilettenpapiergeschichte von heute bin ich total... Das war, also wenn ihr erfahren wollt, liebe Leute, was es damit auf sich hatte, dann müsst ihr unbedingt bei Grabestille reinhören und die Folge, ihr müsst da sowieso reinhören. Also an dieser Stelle mal fett Werbung, ne? Unterstützt die Ladies, folgt ihnen und hört da unbedingt rein, weil die machen richtig coolen Stuff. Und in einer Folge, die haben wir vor einigen Stunden aufgenommen, als wir noch irgendwie klar sehen konnten. Und da haben die irgendwie eine ganz verrückte Geschichte über japanisches Toilettenpapier erzählt und irgendwelchen Geistern dort. Und seitdem habe ich Angst. Das ist jetzt, wie ihr merkt, es hat geklappt. Das ist im Langzeitgedächtnis jetzt bei mir tief verankert.
Ich sehe es, ja.
Das finde ich super.
Ja, und ansonsten... Habt ihr schon eine Antwort, was so diese Flaschengeist-Geschichte betrifft?
Ja, mir fällt nur gerade das nicht ein. Wie heißt der Knochen zwischen den Brüsten? Genau.
Das Schlüsselbein?
Nee, Brustkorb.
Nee, das ist oben.
Solarplexus.
Ich bin jetzt gerade so
Solarplexus.
Sternum?
Ja, genau.
Sternum,
ja,
Brustbein.
Ah, ja, genau.
Jetzt haben wir das Brustbein.
Ah, schön.
Brustbein,
bitte. Schön.
Der Brustbein.
Das wäre
so schön vertikal, weil egal ob es funktional ist oder nicht,
Begründung.
Dort kann ich es verstecken, weil normalerweise sind, you know, mein Dekolleté versteckt. Und sollte es eine Funktion haben, sowohl in der anatomischen im Sinne von, kann ich damit urinieren oder so, könnte ich das von dieser Position aus machen, indem ich mich vorne überbeuge. Und selbst wenn es, ich sag jetzt mal nur für den sexuellen Aspekt was wäre, es ist ja nicht, noch nicht, also ich weiß nicht, wie viel ich in eurem Podcast sagen kann, aber you know, es wäre jetzt nicht ungehört, wenn irgendwelche Teile im Brustbereich landen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
also es wäre auf jeden Fall nicht ungewöhnlich und ich glaube, das ist die beste Lösung, mit der ich gerade abkommen kann.
Nachvollziehbar.
Ja, ja. Ich sehe das, ja, ich sehe das.
Okay.
Okay, weißt du, ich weiß nicht, irgendwie alles, an das ich denken kann, ist hier, ich weiß nicht, ob hier so Anime-Fans unterwegs sind, aber Parasite ist vielleicht
manchmal ein Begriff. Diesen Film Parasite kenne ich noch.
Und ich denke die ganze Zeit, genau. Und ich denke die ganze Zeit an, wie aus seiner Hand immer so, you know, Körperteile kommen und werden. Und denke ich mir so, wie wäre es eigentlich an der Hand? Weil dann hast du auch Stauraum für Dinge.
Das weißt, ist fair, aber dann kannst du es ja nicht verstecken.
Right? Aber ich kann
Fabian,
ja nicht.
Fabian, da merkst du ganz eindeutig, dass die Damen da ganz anders funktional rangehen als wir. Wir haben da keinen Stauraum.
Total. Na, hallo, ich hätte da Stauraum und könnte einfach einen Handschuh tragen. Und dann
aber
Brand, cool
bedenke,
aus mit einem
es ist eine empfindliche Stelle. Möchtest du so eine empfindliche Stelle auf einem Körperteil haben,
das ist eben die Frage,
so oft benutzt wird?
Das ist eben die Frage, ob das halt, deswegen habe ich gefragt, ob das halt auch vom Gefühl her dann so ist. Weil dann würde ich meine Antwort vielleicht noch ändern, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht einfach dann daneben nochmal, weißt du, so als würdest du doppelt sehen.
Ja.
Do you know what I mean?
Wie wär's mit zwischen den Schulterblättern?
Nee, weil ich habe ja so oft so Sachen
so,
an, die etwas rückenfrei sind.
Du musst einfach die Haare offen tragen.
Ein Grund.
Ja, fair.
Ich hab, nee, also ich weiß einfach nicht, was ich machen würde tatsächlich.
Ach, an die Nase, es geht schon.
Wie wär's mit direkt daneben oder ein so ja. 2 Zentimeter höher?
Ja,
so Double Feature, hallo?
Drüber, Bro.
Das ist tatsächlich die einzig logische Lösung. Also ich wäre auch irgendwie im Team daneben oder drüber oder irgendwie so in der Nähe.
Ja, das ist wirklich die einzig logische Lösung und dann irgendwie kleine Brötchen backen, hoffen, dass niemand
aufhört. Das Licht ausmachen, das geht schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, mach Licht aus, geht schon.
Nein, das
fällt gar nicht auf.
Ey, ich mache auf jeden Fall niemals eine Wette mit einem Flaschengeist. Never.
Absolut nicht. Ich mache auch nicht eine Wette mit euren Hörern, wenn solche Fragen kommen.
Ja, an die Person, die sich diese Frage überlegt hat, was bist du für ein Freund? Also, das ist,
bist du zufrieden?
Are you happy now?
Ja. Wo würdest du es denn wachsen lassen? Ja, ich bin auch wieder an der ganz langweilig Team da drüber oder da drunter. Also irgendwie so.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist, ich habe mir da
in der gleichen Gegend so.
Ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir darüber mal Gedanken machen musste.
Nee, same.
Ich auch nicht.
Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Okay. Ja,
also,
ne,
wenn es passiert, dann wisst
ja,
ihr jetzt schon.
Auf alles vorbereitet sein, das ist unser Motto.
Voll.
Ist so.
Nach müde kommt doof. Ne? Ich
das
merke,
war
es jetzt gerade
die
so
perfekte Frage für diese Uhrzeit. Ich bin sowas von fertig,
oh,
Leute.
Ja. Das war ein guter Schluss.
Ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut und war so, like, wie ist es schon 2? Hä?
Ja, die Zeit ist echt geflogen und ich muss, wie gesagt, in 9 Stunden stehe ich schon wieder in meinem Wohnhaus und muss. Ja, egal. Schwamm drüber.
Schwierig.
Beenden wir das jetzt an dieser Stelle. Es war so geil, dass ihr da wart. Es war genau, wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen erhofft hatte. ja, gerne wieder. Und Daniel natürlich auch wieder.
Ja, ich fand's auch schön.
Nee, Daniel muss
raus und tschüss.
Ja, danke, dass wir da sein durften und es hat uns auch super viel Spaß gemacht. Es war sogar besser, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Also diese Was-wäre-wenns, es ist ja immer eine Hit or Miss, ob man dazu was sagen kann oder nicht. Aber wirklich, das hat jetzt richtig Spaß gemacht, das Zeug zu beantworten.
Voll, also nochmal genau, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Und ich muss auch sagen, also dieses Was-wäre-wenn-Format, ich bin so ein Fan.
I love it.
Ja, es ist mal geil, was anderes so. Ich finde auch das Overrated, Underrated
von ja, finde ich auch mega
geil.
Jop.
Ja.
Also, man kann da schon irgendwie ganz coole Sachen machen und nur True Crime Day auf Dauer auch irgendwie.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Da verzweifelt man ja auch mal, wie wir heute festgestellt haben.
Ja.
So. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Und an euch da draußen, schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Adios.
Bye.
Ciao.
Tschüssi.